Ah, sorry, ich bin der Ursache. Hallo, könnte ich wieder ein bisschen zurückdrehen? Mich gemutet. Schön, dass ihr alle da seid. Mittwochabend ist Trockenstart. Da gibt es keine Musik. Warte mal ein bisschen weg noch hier. Gibt es keine Musik? Da ist pures Wort. Genau, ich habe länger Zeit, das ist gut. Ich sage noch schon was dazu. Warten wir noch kurz, bis voll alle sitzen. Genau. Schön, dass ihr da seid. Wer war an den Sonntagen schon dabei? Kurzes Hand hoch. Ah, 80%, gut. Alle, die nicht da waren, die müssen das nachhören. Ich werde das geschwind die Stichworte wiederholen. Ansonsten ist es einfach so. So, ich würde sagen, wir fangen an. Einleitung mache ich nachher. Ich würde am Anfang noch beten mit uns. Und dann steigen wir voll ein. Lieber Jesus, danke, dass du jetzt auch da bist. Wir laden dich ein, diesen Abend zu prägen, zu leiten. Wir möchten dich bitten, dass du durch die Worte sprichst in jedes Herz hinein. Übersetzt du uns das, was wir hören müssen. Danke, dass dein Heiliger Geist da ist, der in uns lebt. Und danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und so segne jetzt diesen Abend, segne die Worte, deine Worte an uns. Und ja, schenke uns viel Erkenntnis, viel Weisheit für all das, was heute Abend dran ist. Ehre sei dir. Amen. Soll ich ein bisschen weg noch? Ajo, zurück hier. So, so, besser. Probieren wir es. Okay. Kennt ihr das? Ihr schaut, ich mache noch schön mein Logo-Bild hier rein. Wir haben immer vom Rundflug gesprochen. Auch heute Abend machen wir noch am Rundflug weiter. Deswegen mal dieses Bild am Anfang. Kennt ihr das? Ihr schaut einen guten Film oder lest ein aufregendes Buch. Bis Kapitel 3 geht es um die Hauptperson und es wird schon spannend. Und dann wechselt die Szene plötzlich. Oh nein, denke ich immer, ich reg mich schon auf, weil ich hätte gern hier schon gewusst, wie es weitergeht. Aber nein, jetzt wird erstmal der Tagesablauf vom Geheimagent in Boston beschrieben. Bis Kapitel 4, dann kommt nochmal ein anderer Handlungsstrang. Dann kommt die nächste Person und ich muss wieder gucken, überlege, wer ist das und so, genau. Und das muss man aushalten bis zum Schluss, außer meine Frau. Und eure Frau, die lese dann irgendwann schon vor. Ein bisschen so ist auch die Offenbarung. Die Handlungsstränge sind manchmal verwoben. Man muss sie rauskitzeln, extrahieren, sodass mit der Zeit ein Überblick über die Zusammenhänge entsteht und die einzelnen Schilderungen und Ereignisse und Bilder möglichst zuordnenbar sind. Das möchte ich mit euch heute probieren. Lass mal so, du sagst mal, was ich machen soll. Weiter zurück noch. Viel Luft dabei. So, besser. Wir testen es. So. Also, kurz kleiner Rückblick, was bisher geschah. Wir haben uns verschiedene Schlüssel erarbeitet, anhand von Beispielen genau beleuchtet. Das sind sie nochmal. Oh, da fällt einer, sehe ich gerade falsch. Ne, stimmt. Ah, bis 5 sind wir gekommen. Heute kommen wir zu Nummer 6. Ich hoffe, ihr habt schon oder habt in den letzten 2 Mal Lust bekommen auf die Beschäftigung mit der Offenbarung. Mal kurzes Handzeichen, bei wem ist das passiert? So, bei mir auch. Schön, freut mich. Was haben wir heute vor? Wir haben ein recht volles Programm, wie ihr euch denken könnt. Ich versuche uns einen aussagekräftigen Überblick zu verschaffen darüber, ob man die Offenbarung irgendwie in die Geschichte einordnen kann. Wir werden schauen, ob die Offenbarung in sich irgendwie strukturierbar ist und damit sie besser lesbar und verständlich wird. Auch verbunden mit der Frage, kann man die Offenbarung eventuell chronologisch lesen, also im Ablauf nacheinander. Wir werden viele Puzzleteile von dem, was wir schon gesprochen haben, einbauen und heute kommen noch mehr dazu, aber mit denen schaffen wir dann gleich und so gut wie möglich einordnen. Und am Ende würde ich euch gerne noch so ein paar Big Points aus der Offenbarung mit euch anschauen, zum Beispiel die Wiederkunft Christi, Gerichte vor Gottes Thron, also Richterstuhl und so, die Auferstehungen, in Klammern eng, auch die Frage nach der Entrückung oder einer Entrückung. Und am Ende würde ich im Schnelldurchlauf nochmal schauen, ob man die Frage, die ich aufgeworfen habe, ihr denkt an die Folie, ob wir die alle beantwortet haben. Gehen wir nochmal schon durch, ob alles klar ist. So, meine Zeitrechnung bis dahin gibt ungefähr eine Viertelstunde. Ich versuche nicht zu schnell zu reden. Ich denke, ihr seid alle freiwillig da heute Abend. Von dem her ist das okay. So eine Viertelstunde. Und dann würde ich noch, wenn ihr wollt, noch Frage, wenn ihr Frage habt, noch versuche darauf einzugehen, so gut ich das kann. Genau. Also, wir arbeiten uns heute nochmal einen letzten Schlüssel. Upsa, wo waren wir denn? Da sind wir jetzt, genau. Ein letzter Schlüssel. Und ich steige wieder mit zwei Beispielen ein, die uns deutlich machen können, wo das Problem liegt und warum wir diesen Schlüssel brauchen. Erstes Beispiel dazu. Es gibt einen Text in Offenbarung 6, Vers 9. Da steht er. Ich hoffe, ihr könnt ihn lesen. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme: Bis wann, heiliger, wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen jedem ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien und ebenso wie sie getötet werden sollten. Von wem ist hier die Rede? Um welche Menschen könnte es sich hier handeln? Vor allem die Frage, können das Märtyrer sein? Es sind Märtyrer, steht es als Wort nicht hier, aber sind um ihres Glaubens willen umgebracht worden. Märtyrer aus der heutigen Zeit, aus der christlichen Gemeindezeit, von denen es ja leider Millionen gibt. Open Doors, wenn ihr das verfolgt, 380 Millionen pro Jahr, glaube ich jetzt gerade. Oder 380 Millionen, die unter Verfolgung sind. So. Was denkt ihr? Sind es Menschen aus der Gemeindezeit? Ich stelle mir schon zwei Fragen. Welche Anweisungen haben wir von Jesus Christus und aus der ganzen Bibel gekriegt, wenn es um unsere Widersacher, um unsere Feinde geht? Wir sollen für sie beten. Wir sollen um Gnade und Rettung für sie beten. Wir sollen sie sogar segnen. Also was fällt auf? Der Ruf der Gemeinde ist ein anderer als der, der hier unterstrichen ist. Der Ruf nach Rache. Die Zeit der Gemeinde ist eine Zeit der Gnade. Es kann nicht die Gemeindezeit sein, in der diese Menschen in diesen Abschnitt rufen. Und sie werden auch nirgends getadelt, muss man sagen, sondern der Ruf wird gehört und ernst genommen. Sie werden nur um noch ein bisschen Geduld gebeten. Also ich sage, das sind keine Menschen aus der Gemeindezeit. Aber wer dann? Die Beantwortung dieser Frage machen wir heute und brauche dazu diesen Schlüssel, um den es jetzt dann geht. Ich möchte noch ein zweites Beispiel machen dazu. Ein anderer Text, Offenbarung 13, Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, an der Stelle ist die Rede von einem der Tiere, die in der Offenbarung vorkommt. Es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm, jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Also hier ist eines der Tiere, von dem die Rede ist, am Anfang hier. Es wurde dem gegeben. Es ist das Tier aus dem Meer. In der Auslegung interpretieren das viele, die meisten, als weltlicher Herrscher, auch als Machtsystem mit großer, weltweiter, unheimlicher Macht. Und hier steht ganz klar, er hat die Macht, die Heiligen zu überwinden. Ist das verwirrend? Sagt doch Jesus in Matthäus 16 zum Petrus zum Beispiel ganz ausdrücklich, von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr, der Gemeinde, nichts anhaben. Das ist eine Zusage, die uns gilt, ganz klar. Über die freuen wir uns. Und das sagt auch Jesus, sagt auch in Johannes 16, ich habe die Welt überwunden, er ist über diesem Tier, was die Heilige angreifen möchte. Und jetzt beschreibt die Offenbarung hier, das Böse wird über die Heilige siegen. Wie passt das zusammen? Passt es zusammen? Sonst hätte Jesus ja gelogen, er hätte seine Zusage nicht eingehalten. Wieder stellen wir fest, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Was machen wir damit? Es gilt wieder, wir müssen die Puzzleteile finden und müssen sie an der richtigen Stelle in Zusammenhang einsetzen. dann passt sie ins ganze Bild und so weit müssen wir auch kommen, dass dieses Bild am Ende stimmt. Und ich hoffe, dass wir gegen Ende von heute Abend das einordnen können. Seid gespannt, da gehen wir auf das nochmal kurz ein. Also wir haben gemerkt, wenn wir diese Beispiele der Gemeinde zuordnen, der christlichen Gemeinde, dann klemmt's. Der Schlüssel, an dem er arbeitet, heißt deshalb, Überschrift beachtet den Heilsplan Gottes. Was ist damit gemeint? Gott handelt unterschiedlich in den Zeitaltern. Kommen wir gleich schon drauf zurück. Wie können wir alle diese Stelle erklären? Der Knackpunkt ist, dass wir gesehen haben, dass die Aussage nicht zu dem passt, was Jesus der Apostel und damit uns dann als Gemeinde, als ihre Jünger, die sich daraus entwickelt haben, als Haltung auftragen hat. Man kann es aber erklären, wenn man davon ausgeht, dass das ein anderes Zeitalter ist, wenn das eine andere Zeit ist. Das führt dazu, dass man verschiedene Heilszeitalter oder Zeitepochen in der Geschichte der Welt unterscheiden muss. Und das ist auch gut zu begründen. Hier wieder eine Kurzversion, weil da gibt es viel dazu zu sagen. Wieder die Bibel selber macht deutlich, dass es verschiedene Abschnitte, Dispensationen, heißt das wissenschaftlich, in Gottes Plan für die Erde gibt. Das ist eine wichtige Grundlage zum Verständnis der Offenbarung. Damit ist das gemeint. Und ich sage, bevor ich mich damit beschäftigt habe, war mir das nicht bewusst. Das habe ich so nicht gesehen oder nicht gehört. Aber allein schon Matthäus 12 spricht über zwei verschiedene Epochen. Auch Paulus in Kolosser 1 spricht über Epochen. Diese beiden Verse, daraus gibt es schon vier. Vier Zeitalter in Gottes Heilsplan. In Hebräischer heißen diese Zeitalter, haben wir schon gehört, Olam, oder ja, in Hebräisch vielleicht noch nicht, aber in Griechisch haben wir es schon gehört, Äon, Äon. Äon, da muss man jetzt aufpassen, das ist eine begrenzte Zeitspanne. Da gibt es oft Verwechslungen. Ein Äon ist eine definierte Zeitspanne und dann gibt es den Begriff von Äon zu Äon und das ist die Ewigkeit. Das ist hebräisch sprachlich das, wo damit die Unendlichkeit ausgedrückt wird. Das hat kein Ende. Das ist im Urtext sprachlich eindeutig, sagen die was davon verstehen. Ich kann es nicht interpretieren, aber ich habe das mehrfach nachgelesen. Im Kontext ergibt sich die Bedeutung. Was bedeutet das zusammengefasst? Gott ist immer der Ewige, derselbe, aber er handelt nicht zu allen Zeiten gleich. Im tausendjährigen Reich handelt er anders als zur Zeit der christlichen Gemeinde. Ebenso handelt er mit Israel anders als mit der Gemeinde. Und auch die Zeit des Gerichts ist eine sehr spezielle Zeit. Die Zeit der Gemeinde ist ausdrücklich eine Gnadenzeit, aber diese wird irgendwann vorübergehen. Und diese Unterschiede müssen wir unbedingt beachten. Nur dann kommen wir nicht ins Straucheln, wenn wir diese Texte erklären wollen. Man findet viele Menschen dieser verschiedenen Epochen in der Offenbarung. Zum Beispiel hatten wir am Sonntag die Gruppe der 144.000 und es wäre eine Fehlinterpretation gewesen, die in die Gemeindezeit einzuordnen. Wenn man diese Gruppe vermischt, dann wird die Auslegung sehr schwierig. Sie auseinanderzuhalten ist nicht immer ganz einfach, aber es geht. Daran arbeiten wir heute. Hier geschwind eine kleine Übersicht, die gehen wir nicht im Detail durch. Die stammt vom Hans-Peter Reuer. Er hat diese Unterschiede zwischen den Gläubigen der Gemeinde und den Gläubigen der Trübsalszeit extrahiert, aufgeschrieben, an was man erkennt, zu welcher Gruppe die Menschen gehören, die da beschrieben sind. So, wir gehen das nicht durch, das ist zu viel. Ich stelle euch am Ende, oder ihr habt es schon eingestellt, die Präsentation zur Verfügung. Wer das dann nochmal nachlesen will, der darf das tun. So, also die Frage ist berechtigt, welche Heilszeitalter gibt es, wie finden wir die raus? Können wir unsere Offenbarung auch irgendwie in die Heilsgeschichte Gottes und damit auch in die Weltgeschichte einordnen? Wobei ja klar ist, dass die Offenbarung irgendwie in die Weltgeschichte passen muss. Also die Frage ist vielleicht besser, wie können wir die Offenbarung in die Heilsgeschichte Gottes einordnen? Dazu habe ich ganz viel recherchiert und mich damit beschäftigt und habe aufgeschrieben, was mir aufgegangen ist. Hat mir selber ganz viel geholfen und ich würde sagen, sogar letztendlich einen Durchbruch braucht im Verständnis der Offenbarung. Und deshalb würde ich es heute gern mit euch teilen und euch mit hineinnehmen, das Thema, auch wenn es ein großes Thema ist und euch wirklich viel Mitdenken abverlangen wird. Also, beachtet den Heilsplan Gottes, das ist der Schlüssel, um den es geht. Eine kleine Vorbemerkung noch, bevor man dann richtig einsteigt. Man muss einfach sagen, es gibt eine riesige Anzahl unterschiedlicher Blickwinkel auf die Offenbarung. Die haben sich seit Jahrhunderten nach und nach entwickelt, auch auseinanderentwickelt, muss man sagen. Und das ist ja irgendwie klar, wir reden von überwiegend zukünftigen Ereignissen, wobei auch das schon teilweise in Frage gestellt wird, ob es zukünftige Ereignisse sind. Und das macht es auch schwierig, seinen Weg durch diesen Dschungel zu navigieren. Es gibt zum Beispiel die Sicht der Ereignisse, dass die Ereignisse der Offenbarung für uns schon Geschichte sind, dass man das in die Historie einsortieren kann. Nach allem, was ich herausgefunden habe, halte ich das für persönlich für schwierig. Sie passt einfach nicht und man kriegt diese Sache nicht so richtig zusammen in die Geschichte, die hinter uns liegt. Ich habe mich damit nicht so vertieft beschäftigt, aber was ich gesehen habe, überzeugt mich und ich muss sagen, auch viele Ausleger meines Vertrauens nicht. Dann gibt es zum Beispiel die Sicht, dass die Offenbarung im Wesentlichen Ereignisse beschreibt, die in der unsichtbaren Welt ablaufen. Dem kann ich nicht wirklich viel abgewinnen. Dazu sind die Beschreibungen viel zu konkret. Die Handlungsorte der Offenbarung wechselt ständig zwischen Himmel, aber auch Erde. Und ich würde sagen, nach dem, was man da liest, es findet sehr wohl auf dieser Erde statt, auf der wir heute wohnen. Und es gibt viele andere Überlegungen, die habt ihr nicht alle aufgelistet. Und mein Ziel dieser Reihe ist auch nicht, diese Auslegungen alle aufzuzeigen. Das lassen wir die Universitäten. Ich biete euch einfach eine Sichtweise an, die mich überzeugt hat. Und die deckt sich mit einer großen Zahl von Auslegern. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, sage nachher noch ab und zu mal da was dazu. Das, was ich euch jetzt zeige heute Abend, hat übrigens auch wissenschaftliche Begriffe bekommen. Also es ist nicht, sind bloß etwas wenige, die das so sehen. Wenn ihr mal hört, Dispensationalismus, Dispensionen, Heilszeitalter, Dispensationalismus fällt da rein. Oder Prämillenarismus. Das, wenn ihr die Begriffe mal gehört habt. Mich hat einfach überzeugt, wie das alles zusammenpasst, sich die Puzzleteile, mit denen man heute wieder arbeitet, ineinander fügt und mir viele Lichter aufgegangen sind. Für mich ergibt sich ein schlüssiges Bild. Und ich werde mich heute Abend an mehreren Stellen festlegen oder eigentlich muss ich sagen, ich berichte auch wieder, wo sich meine Quelle, die ich interviewt habe, festlegt. Ich lehne mich dabei auch an der einen oder anderen Stelle weit aus dem Fenster, kann man mal auf den Kopf kriegen. Denn andere kommen an manche Stelle zu anderen Schlüsse. Es gibt wahrscheinlich kein Buch in der Bibel, wo es mehr Meinungen über Auslegung gibt wie in der Offenbarung. Aber das ist einfach so. Für mich ist so ein gewisses Basis und Beleg, dass ich darüber ganz große Frieden und Gewissheit gekriegt habe. Und meine Hauptmotivation ist auch euch, dass ich euch das von Herzen wünsche. Daher einfach als Angebot das, was ich euch heute hier aufzeige. Wenn du eine andere Auslegung hast, dann werde ich sie dir nicht absprechen, definitiv. Unser Wissen als Mensch ist einfach Stückwerk. Aber achte vielleicht darauf, dass die Puzzleteile wirklich gut zusammenpassen. So, jetzt fangen wir endlich an, die Teile aufzudecken, Puzzleteile, und einander zu fügen. So, wir haben schon ganz viel gesammelt. Ein paar Dinge erarbeitet man jetzt noch auf dem Weg. Habt ihr Lust drauf? Seid ihr bereit? Ja, oder? Sonst wärt ihr nicht da. Also, erstes Puzzleteil für heute Abend. Wir bauen das Bild und der Beginn des Bildes ist einfach ganz einfach. Das ist der Rückspiegel für uns. Wenn man nach hinten guckt, der Halsband Gottes, da gibt es eine Zeit, die hinter uns liegt, die wir in der Retrospektive sehen können. Lass uns das kurz anschauen. Das ist eine ganz vereinfachte Darstellung. Die Weltgeschichte nach Bibel beginnt mit der Schöpfung, dann gibt es zum Beispiel die Zeit der Patriarchen, dann gibt es die Zeit des Volkes Israel. Hat gewisse Merkmale, zum Beispiel Volk Israel ist geprägt von der Geltung des Gesetzes, des Mose. Das haben wir schon ganz viel gehört, das ist uns klar, oder? Diese Zeit geht wie lang? Wir sind immer noch im Rückspiegel. Die geht so lang, bis Jesu Zeit hier auf Erden, er bei uns war. Also ich habe eine ganz vereinfachte Darstellung gewählt, die wäre sonst viel umfangreicher, war am Ende, kommt da noch viel mehr dazu. Und wegen der Zeitknappheit ist der auch leider grafisch nicht so ganz, wie ich sie sonst machen würde. Da muss man jetzt einfach zusammen durch. Richtig ist sie. Also wie geht es danach weiter? Nach der Zeit Jesu. Wir wissen das, das mündet in den Tod Jesu und dann in die Auferstehung. Und dann beginnt das Evangelium über die Welt hinaus, also über Israel hinaus, sich in die Welt zu verbreiten, bis es im Lauf der Jahrhunderte rings um die Welt geht. Das soll dieser orange, braune Balken symbolisieren. Die Zeit der christlichen Gemeinde beginnt. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Soweit so gut. Aber jetzt kommt die spannende Frage, wie geht es danach weiter? So, und wir wissen, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber dazu mache ich mir die Themenreihe. Wir haben einen Gott, der uns einfach viele Dinge zeigen, enthüllen will. Das haben wir schon mehrfach jetzt gehört. Es gibt nur die Herausforderung, dass er uns das nicht so direkt eins und eins irgendwie in zwei Kapitel der Bibel geschrieben hat, wie es da weitergeht. Deshalb müssen wir eine Forschungsreise machen und schauen, was man findet. Und da möchte ich euch mitnehmen. Wir gehen so Schritt für Schritt jetzt mal da durch. Ein erster wichtiger Fund. Es gibt so eine Art Fahrplan in der Bibel, den viele als konkrete Beschreibung über einen Teil der Weltgeschichte sehen. Wer kann sich das denken? Wir finden den beim Propheten Daniel im Kapitel 9. Das ist ein sehr komplexes Thema. Nochmal zurück, sonst verwirre ich euch. Ich habe es aufbereitet und dann mal wieder kürzt. Es hat einfach zu lang gedauert, aber es ist super spannend und aufschlussreich. So, jetzt müsst ihr mir das einfach glauben, was ich euch erzähle. Daniel, die Vision der 70-Jahr-Wochen, vielleicht schon gehört oder sogar schon damit beschäftigt. Daniel bekommt vom Engel eine Vision gezeigt. Es ist für ihn ein Blick in die Zukunft. Das sieht man, liest man daraus. Er sieht Jahrwochen, steht dort, also er sieht Abschnitte von 7 Jahren. Und das ist sehr spannend. Ganz klar ist beschrieben, es gibt einen Abschnitt, einen Zeitraum von Woche 1 bis 69. Dann gibt es eine Lücke, das ist ein ungeklärter Zeitraum. Und dann wird eine weitere Woche, die Nummer 70, beschrieben, die irgendwo da anschließt dann. Diese 7 Jahre sind dann nochmal ausdrücklich in 2 mal 3,5 Jahre geteilt, deswegen die gestrichelte Linie. Es sind sehr konkrete Angaben in dieser prophetischen Vorausschau. Die große Zahl meiner Recherchequelle und darüber hinaus viele Theologen sehen das so, dass diese Jahrwoche 70 deckungsgleich ist mit den Ereignissen der Offenbarung und auch die Zeit, die für uns heute noch zukünftig liegt. Ich habe das recht detailliert bearbeitet, weil ich es wissen wollte. Und man kann tatsächlich extrem viele Parallelen zwischen dieser 70. Jahrwoche vom Daniel und der Offenbarung finden. Teilweise dieselbe Bilder, teilweise dieselbe Begriffe. Das ist echt der Hammer, wie ähnlich das ist, wenn man das vergleicht. Eine wichtige Frage ist auch, sind das jeweils 7 reale Jahre, oder die hier verwendet werden? Und auch da eine enorme Dichte von Hinweisen und Belegen, dass man das tatsächlich so annehmen kann. Also es gibt Theologen, das kann man rechnen tatsächlich, das können wir dann in der Frage vielleicht noch machen. Der erste Teil kann man rechnen. Extrem interessant ist noch, dass Daniel schreibt, nach dem Abschnitt der 69 Wochen wird es einen Gesalbten geben, den man ablehnen wird. Achtung, er wird weggetan und ausgerottet. Was heißt Gesalbter auf Hebräisch, die Bibelleser? Meschiach, Messias. Was heißt Gesalbter auf Griechisch? Christus. Ich denke, da klingelt was bei euch. Ein Gesalbter wird ausgerottet. Er wird kein Land haben, das ist da beschrieben und so. Genau. Also damit meine ich dieses Kreuz. Ganz klar, ich sehe das eindeutig, aus dieser Prophetie geht vor, da ist Jesus gemeint damit. Das passt 1:1 auf ihn. Dann wird noch beschrieben, dass auch noch in den 69 Wochen ein Fürst mit seinem Kriegsvolk anrückt und Verderben, Zerstörung über die Stadt, da ist Jerusalem gemeint beim Daniel, über die Stadt und den Tempel bringt. Daran weiß man, dass es Jerusalem ist, da ist der Tempel. So, das ist dieser Blitz hier. Wann war das? 70 nach Christus. Es ging dann bis Jahr 130 oder so, bis dann das ganze Land wirklich ausgerottet war. Aber 70 nach Christus war dieses Riesereignis, Jerusalem zerstört und so weiter. Das alles zusammen ermöglicht uns, dass wir diese Vision vom Daniel einordnen in das, was wir von der Heilsgeschichte jetzt schon gesehen haben und was mit der Offenbarung übereinstimmt. Also die gelbe Linie sind quasi die Daniel-Sache. Und das andere, links kommen wir jetzt von Volk Israel her, waren wir vorher, und rechts dann die Gerichte über die Welt, das ist die Zeit der Offenbarung im Wesentlichen. Wir sehen da eine erstaunliche Übereinstimmung. So, also das Ganze ist schon ein Puzzleteil, was wir zusammensetzen können. Ein wichtiges Merkmal ist noch, Daniel spricht von einem Gräuel der Verwüstung. Diesen Begriff müssen wir uns merken, oder er kommt noch ein paar Mal, ihr seht ihn dann. Er beschreibt, dass ein Verwüster ein Götzekult einführen wird, sich selber in den Tempel setzen wird, damit diesen entweiht und die Opfer wieder aufhören. Neben viele teilweise auch schwierig zu deutende Inhalte in dieser Vision ist das ganz eindeutig, dass das in der Mitte dieser 3,5 Jahre passiert. Das steht wörtlich so drin. So. Also, das ist ein Puzzleteil, was wir uns merken müssen, kommt jetzt nicht wieder vor. Dann kommt noch mal was Interessantes, nämlich der Daniel beschreibt auch die Zeit nach dieser 70. Jahrwoche. Da gibt es einige Merkmale dahinter in dem gelben Feld drin. Zum Beispiel steht da drin, die Verbrechen werden zum Abschluss gebracht sein. Den Sünden wird ein Ende gemacht und die Schuld wird gesühnt sein. Dann wird eine ewige Gerechtigkeit eingeführt sein. Die Vorhersagen und die Propheten werden bestätigt sein. Und ein Hochheiliges wird geweiht sein. Also, dass es eine Zeit gibt, in der keine Übertretung, Klammer auf, der Gebote Gottes und keine Sünde mehr gibt und eine lang anhaltende Gerechtigkeit geben wird. Wonach hört sich das an? Finden wir sowas in der Offenbarung? Ich würde sagen, da gibt es ein 1000-jähriges Reich unter der Herrschaft Jesu, ganz klar ein sehr langes Friedensreich. Genau, und danach die neue Himmel, neue Erde, wo sowieso alles perfekt ist. Wir kommen nachher gleich noch auf Jesus, aber dadurch wird übrigens auch klar, dass diese Zeit noch in der Zukunft liegen muss. Denn es gab so einen Zeitraum, wie der Daniel hier beschreibt, noch nie. Also man könnte da ab Jesus rechnen, das sagt Jesus selber, dass die Prophetie Daniel da noch nicht erfüllt ist, kommen wir nachher noch geschwind. Es gab in den letzten 2000 Jahren keinen Zeitraum, auf den diese Beschreibung so zutreffen würde. Es gab die spannendste Interpretation. Im Jahr 1000 gab es eine riesige Aufregung, weil die Kirche damals gesagt hat, jetzt sind diese 1000 Jahre rum. Aber Pfeifendeckel ist weitergegangen. So, genau. Also es passt einfach deckungsgleich wieder zu dem, was die Offenbarung für die Zeit nach der Trübsalzeit beschreibt. Und wo es dann endlich Licht und hell wird. Deswegen habe ich das hinter in unserem Puzzleteil jetzt nochmal ergänzt. Dahinter sehen wir es, also das gehört dazu zum ersten Bild, Gerichte über die Welt und dann dieser weiße Rahmen, 1000-jähriges Reich und die Ewigkeit. Aus der Offenbarung ist das relativ klar, dass das in dieser Reihenfolge weitergeht. So. Ein weiterer Hinweis, jetzt kommen wir zu Jesu Endzeitreden. Es gibt mehrere davon. Ich denke, viele von euch ist es ein Begriff, wahrscheinlich Kapitel 24 und 25 bei Matthäus. Und wieder eine frappierende Übereinstimmung, sowohl in der Offenbarung als auch rückwärts zum Daniel. Jesus nimmt, wie gesagt, sogar ausdrücklich Bezug, der spricht vom Daniel. Jetzt, dann und dann wird das passieren, wie es der Daniel beschrieben hat, so steht es da drin, von dem Daniel geredet hat. Und Jesus nimmt auch Bezug auf diesen Gräuel der Verwüstung, der den Tempel entheiligt. Er bestätigt also die Beschreibung und die Einordnung vom Daniel. Und wieder viele andere gleiche Begriffe, gleiche Ereignisse. Und hier in jedem Fall, in diesem Text kann man klar erkennen, diese Ereignisse liegen noch in der Zukunft. Jesus sagt es so, genau. Von Jesus aus gesehen in der Zukunft, muss man erstmal noch sagen. Manche argumentieren das anders. Es gibt zum Beispiel welche, die sagen, das ist passiert unter Antiochus dem 4. Epiphanes. Der war im 2. Jahrhundert vor Christus. Da gab es sowas, dass er den Tempel entweiht hat. Der hat Israel überfallen und unterdrückt und so. Und der hat tatsächlich auch den Tempel entweiht, wollte die Religion, den Kult der Juden kaputt machen. Aber die Geschehnisse passen einfach nicht auf die Rede von Jesus. Jesus sagt, es war in der Zukunft. Und der Epiphanes war 2. Jahrhundert vor Jesus. Also nicht so richtig schlüssig. Aber von Jesus wird unser Bild nochmal bestätigt, dieser Gräuel der Verwüstung ist da und in Matthäus 24 finden wir das auch. Und nicht zuletzt auch die Endzeitreden von Jesus zielen auf das, was danach kommt, auf das Ende der Sünde, auf den Beginn der ewigen Gerechtigkeit, also die Vollendung von Gottes Reich. Und das passiert, wenn Jesus als König und Herr wiederkommt. In diesem Zusammenhang beschreibt es Jesus. Er sagt, der Weg dahin ist schwer, aber dann sieht es so und so aus. Dann wird nochmal der Beginn dieser herrlichen Zeit nach den Schreckensereignissen klar und uns das Bild zum wiederholten Mal bestätigt. Also auch die Endzeitrede von Jesus passt verblüffend zu dem, was wir bisher schon aufgezeichnet haben. Aber wir sind immer noch skeptisch, oder? Was tun wir, wenn wir unsicher sind, was richtig ist und wo wir suchen sollen? Also meine Frau wenigstens, die fragt irgendjemand. Ich mache das nicht als Mann, aber die Frauen machen das. Wen fragen wir, wenn wir unsicher sind, wo wir suchen sollen? Wir fragen Jesus. Gerade haben wir, also er ist der Checker auf jeden Fall an der Stelle, gerade haben wir die Endzeitrede gehört. Es gibt aber noch einen anderen Abschnitt in der Bibel, der spannend ist, wo Jesus uns einen Überblick gibt. Höchstpersönlich, dazu habe ich eigentlich einen, okay, sorry, Entschuldigung, das wollte ich euch noch zeigen, hier hinter, die ist eingeordnet. So. Dazu habe ich euch jetzt einen Text aus Offenbarung 1,19. Da sagt Jesus am Johannes, schreibe nun, was du, und jetzt kommt's, gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Das Wort Metatauta müssen wir uns gut merken, das kommt nachher gleich nochmal. Bemerkenswert finde ich erstmal, dass er ausdrücklich sagt, schreibe nun. Das sage ich in meinem Büro ab und zu auch, meine Mitarbeiter. Wann sage ich das? Wenn ich sage, das darf nicht vergessen werden. Das ist jetzt wichtig. Wir haben viel geschwätzt, aber das muss ich aufschreiben, das muss morgen laufen. So sagt Jesus im Johannes, schreibe auf. Das ist dieser Jesus, von dem wir schon ein paar Mal gehört haben. Er will, dass wir die Ereignisse verstehen. Die Offenbarung ist als Enthüllung geschrieben. Er will, dass wir sehen, Johannes, schreib auf, das darf nicht vergessen werden. So, diese Mitteilung vom Johannes, die enthält, ich kann nur das lesen, doch, oder? Enthält klar drei Teile. Teil 1 ist, das ist zeitliche Teile auch, chronologische Teile, was du gesehen hast. Was ist das? Also das steht am Ende des ersten Kapitels, an der Stelle, wo der Johannes zwischen den Leuchtern Jesus sieht. Das ist ein Bild dafür, dass jetzt dann diese Gemeindebriefe kommen. Was ist damit gemeint, was du gesehen hast? Das ist das, was am Anfang der Offenbarung im ersten Kapitel steht, bis zu diesem Vers. Und was sieht da der Johannes? Er sieht Jesus, aber wie sieht er ihn? Das haben wir schon mal analysiert kurz im ersten Gottesdienst. Er sieht ihn als König, als Herrscher, ganz eindeutig, mit vielen Krone und so weiter, mit vielen Merkmale. Aber er sieht ihn auch gleichzeitig als, hat aufpasst, nein, an der Stelle sieht er ihn erst als Hohepriester. Das ist die Sache mit der Kleidung. Die Kleidung des Königs passt nicht zur Kleidung des Königs, das, was beschrieben ist, passt nicht zur Kleidung des Königs, sondern das ist eindeutig das Gewand des Hohepriesters. Also der Johannes blickt zurück und schaut auf was geschehen ist. Er sieht Jesus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Er ist der König, er ist der Herrscher, he is in control. Jesus regiert, wie wir es gesagt haben. Und gleichzeitig sieht er Jesus als Hohepriester. Was macht der Hohepriester? Er bringt das Opfer dar, das die Sünde sühnt. Und was ist das für ein Opfer? Das ultimative Opfer sich selbst. Das ist diese Pracht dieses hohen Priesters. Er opfert aber was? Sich. Und das ist das Kreuz, das wir hier auf dem nächsten Bild sehen, das damit meint. Genau. Das ist das, was Johannes auf einen Blick wahrnimmt, nämlich die Realität der Heilsgeschichte. Er guckt rückwärts und er sieht, seit Anfang an ist Jesus Gott auf dem Thron und er ist das Opfer von Johannes, auch schon im Rückspiegel. Dann vielleicht, weil es klar ist, gucken wir geschwind auf der Teil 3, da steht, was nach diesem geschehen wird. Also eine klare Chronologie. Und siehe da, wir sind jetzt in Offenbarung 1 Grad. Siehe da, genau diese Vokabel, da steht Metatauta, finden wir in Offenbarung 4. Nach diesem Metatauta, das ist die Vokabel, sehe ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und eine erste Stimme, die ich gehört hatte wie eine Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem, nochmal, Metatauta, geschehen muss. Wenn man Reuer die 18 Vorträge anhört, Metatauta klingt dir in die Ohren, auf das legt er ganz großen Wert und es ist einfach ein wichtiger Begriff, der immer wieder vorkommt. Was passiert hier? Johannes wird in den Himmel versetzt, das ist ein ganz wichtiger Moment. An der Stelle ist ein Übergang von einer wichtigen Zeit auf eine nächste wichtige Zeit. So, dieser Begriff, dieses Metatauta steht an dieser Stelle, nach diesem wird geschehen. Und dann deswegen die Frage, was war davor, wo das nach dem passiert? Genau, noch geschwind, was danach passiert dann, nach diesem, Johannes wird in den Himmel entrückt und dann sieht er noch Tempel, haben wir auch beschrieben, das mit dem Meer, mit dem Waschbecken. Und dann geht's los, Kapitel 5 noch die Einleitung mit dem Siegel, ab Kapitel 6 dann die Gerichte, die in der Offenbarung dann beschrieben werden, diese Gerichte über die Welt. So. Also, aber was ist vor diesem, nach diesem, was ist jetzt? Ganz viele Ausleger ordnen in dieser Stelle die Kapitel 2 und 3 der Offenbarung ein. Das ist, sind die Briefe an die Gemeinden und viele sagen, die Bedeutungsebene da davon, da gibt es umfangreiche Untersuchungen, die Bedeutungsebene der Gemeinde ist zum einen die Briefe an sie, aber auch eine Übersicht über die Gemeindezeit. 7 Epochen der Gemeindezeit, auf die gehen wir nicht ein, das ist heute, das ist extrem spannend, was man da rauslesen kann. Und diese Zeit, Gemeindezeit, die dauert übrigens bis heute. Also da sind wir dann drin in dem Abschnitt 2 hier, was ist. Das war im Johanneszeit, aber auch unsere heute. So, wenn wir das jetzt übereinanderlegen mit dem, was wir schon gesehen haben, dann könnte das so zueinander passen. Die Gemeindezeit, wie gerade gesagt, die orange Zeit, ordnen wir ein in dieses zweite, was jetzt ist. Und damit haben wir nach der Ansicht von vielen Auslegern eine Übersicht über die Offenbarung, die von Jesus quasi auch mit seiner Einordnung bestätigt wird. Mit diesem Metatauta ist einer dieser wichtigen Übereinstimmungspunkte definiert. Also nochmal ganz konkret bezogen auf den Standpunkt von Johannes im Jahr 90 nach Christus, was geschehen ist, das ist das Kapitel 1 bis zu dem Punkt hier, wo das beschrieben wird. Die Wahrheit und Realität über die ganze vergangene Geschichte und das Opfer von Jesus für die Menschen. Was ist, ist die Gemeinde, die Zeit der Gemeinde, Johanneszeit, die Zeit, in der wir leben. Und was nach diesem geschehen wird, die Zeit danach, Metatauta, das ist das, was wir danach, nach Kapitel 4 in der Offenbarung vorfindet. Jetzt haben wir bald ein Bild, was wir zusammensetzen können. Es fehlt nur noch eins, die Klärung dieser Lücke. Weil wir einfach nicht wissen, wir sind irgendwo in dieser Gemeindezeit, aber wie lange die geht, so, ist eine offene Frage. Was ist mit dieser ungeklärten Lücke? Das ist auch die gleiche Lücke, die man beim Daniel findet, dieses Fragezeichen zwischen Ende der Woche 69 und dem Beginn der Woche 70. Eins ist klar, das geht aus vielen, vielen Texten und Prophetien hervor, Israel als Volk existiert nach dem Ende der Woche 69 nicht mehr. So. Und dann ist eine ganz lange Zeit beschrieben, in der die Uhr für das Volk Israel quasi ankalte. Letzten Sonntag habe ich gesagt, es ist auf die Ersatzbank gesetzt. In dieser Zeit sind wir als Gemeinde reingenommen in diese Berufung und haben einen ganz eigenen Wert. Also was passiert in dieser Zeit? Habe ich schon gesagt vorher, Gott schickt das Evangelium an die Völker, unter die Heidevölker, das Neue Testament ist voll davon. Das war bis dahin undenkbar, also vor der Gemeindezeit. Sogar, das ist interessant, sogar während Jesus noch auf der Erde war, hat er seine Jünger gesagt, ihr bleibt bitte beim Volk Israel. Diese Botschaft gehört nicht weiter hinaus. Ihr bleibt beim Volk Israel, ganz ausdrücklich. An welcher Stelle ändert sich das? Mit dem Missionsbefehl. Da sagt Jesus in alle Welt an dieser Stelle, am Ende seiner Wirkungszeit, kurz bevor er diese Erde verlassen hat. Und daraus entsteht die Gemeinde, Evangelium nach außen getragen. Was ist die Geburtsstunde von der Gemeinde? Pfingsten, ganz klar, Jerusalem. Da, was passiert da? Genau, das kommen wir noch drauf, das habe ich gerade übersprungen. Genau, machen wir später noch kurz. Also, was klar ist, die Gemeindezeit, die orange Balke, schließt an die Zeit des Volkes Israel an. Das überlappt sich relativ sogar noch ein bisschen. 70 nach Christus wird Israel zerstreut und die Folgejahre noch. Und irgendwo im Jahr 35 nach Christus oder so in der Größenordnung ist Pfingstfest. Bis 32 nach Christus, sagen viele, man weiß es nicht so ganz genau aufs Jahr. 32 nach Christus Jesu Kreuzigung und dann die Apostelzeit am Anfang, ich weiß nicht genau, aber irgendwo so in den 30er Jahren ist Pfingsten und 70 nach Christus hört Israel auf, als Volk zu existieren. Das ist also diese Schnittstelle zwischen Grün und Orange. So, jetzt schauen wir uns die Gemeindezeit noch gleich ein bisschen genauer an. Also das haben wir schon herausgefunden, in Pfingsten, was passiert da? Der Heilige Geist kommt, auf alle die, die den Messias als ihren Meister entnommen haben. Und er lebt von da an in allen gläubigen Menschen. Das, die Bibel ist voll von dieser Aussage, das ist ohne Zweifel, der Heilige Geist lebt in uns, in dem Moment, wo wir zu ihm gehören, wo wir Jesus ja gesagt haben. Aber das ist dieses Novum, das hat es davor nicht gegeben. Der Heilige Geist war in der Welt, aber nur in Einzelsituationen. Er konnte Saul zum Beispiel begeistert sein und aber auch wieder weggenommen. Hier an dieser Stelle passiert, wer Ja zu Jesus sagt, in dem lebt der Heilige Geist ohne Zweifel. Soweit klar? Ihr könnt mir folgen, immer noch. Oder? Ich versuche so einen Schritt zu machen, damit ihr euch, damit es logisch wird und ihr nachher sagen könnt, jawohl, das war nachvollziehbar. So, jetzt nochmal die spannende Frage, wie geht es weiter mit dieser Gemeindezeit? Wir wissen das erstmal nicht. Hier steht ein Fragezeichen. Jetzt haben wir ganz viel über Tage, Monate und Jahre gesprochen, 70 Jahre, Woche und so. Wie lange wird diese Zeit der Gemeinde dauern? Wer weiß, wo das steht in der Bibel? Bis zu welchem Jahr? Ha, gut, dass ihr nichts sagt. Glatteis, Glatteis. Es ist eben genau, es ist erstmal als Jahr, als Zeitraum einfach schlicht nicht definiert. Und Jesus sagt sogar, das weiß nicht mal ich, das weiß der Vater, in ihm ist das verborgen. Diese Zeit ist nicht definiert. Und wer da rechnet und was behauptet, der verbreitet eine Irrlehre. So, kein Jahr, kein Tag. Aber es gibt trotzdem eine Information, siehe Sonntag, Anneliese hat es gerade gesagt, wie lange wird die Zeit dauern, das haben wir schon oft gehört, bis die Vollzahl der Heiden den Herrn angenommen hat. Das ist quasi das Maß, wo Gott sagt, ich werbe so lange um Menschen, bis eine gewisse Zahl, die er hat, erreicht ist und dann geht es weiter. Das wissen wir nicht, wann das sein wird, aber die Bibel gibt uns trotzdem Informationen, wie diese Zeit der Gemeinde enden wird. Nicht wann, aber wie. Ein ganz zentraler Text müssen wir uns da jetzt, glaube ich, angucken, das ist wichtig. 1. Thessaloniker 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels und mit dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die Übriggebliebenen, zugleich mit ihnen entrückt werden, in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Was sollten wir uns merken an der Stelle? Das ist ein Ereignis, bei dem nur, Klammer, Gläubige, sowohl die Lebende als auch die bereits Verstorbene, mit Jesus zu Jesus oder Jesus in der Luft, in die Wolke begegnet werden. Der Start wird ein Befehlsruf sein und der Schall einer Posaune. Eigentlich soweit recht eindeutig, oder? Zu diesem Text gibt es trotzdem jede Menge Differenzen und im Verständnis andere Auslegungen. Also zum einen natürlich, dass zu denen, die das Ereignis sowieso vollkommen anders deutet. Ja, gibt's. Aber auch zur Frage, was ist das zum Beispiel für eine Posaune hier? Ich habe Auslegungen gelesen dazu, die sagen, ja, diese letzte Posaune, ganz klar, das steht in der Offenbarung, die siebte Posaune. So. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit kann das so nicht sein, wenn man den Text drumherum liest, wenn man den Text drumherum liest, es ist wahrscheinlich diese Posaune eine militärische Einordnung. Nämlich die dritte Posaune, die bei den Römern üblich war. Es gab drei Posaunen, im Heerlager war das. Die erste hat gesagt, Achtung, geht los, macht euch bereit. Die zweite Posaune war, alles zusammenpacken, fertig zur Aufstellung. Dritte Posaune, losmarschieren. Diese dritte Posaune ist hier sehr wahrscheinlich gemeint. Dass es die siebte Posaune aus der Offenbarung ist, diese Posaune, kann eigentlich nicht sein, weil die siebte Posaune gibt es beim Johannes zum ersten Mal. Die wurde ihm in der Offenbarung gezeigt. Aber dieser Text hier ist ungefähr 30 Jahre jünger. Paulus hat es vorher geschrieben. Der wusste aus heutiger Sicht von der siebten Posaune noch nichts. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht die siebte Posaune ist, sondern die dritte Posaune bei den Römern. Und es gibt jede Menge andere Gründe. Aber weil das ein wichtiger Text ist und ein zentrales Thema, noch ein zweiter Text. 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, da hören wir sie wieder. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Paulus spricht von einem Geheimnis, steht hier. Wenn wir es schaffen würden, würde ich da noch einiges dazu sagen. Das ist auch wieder ein spannendes Thema. Ich halte es schon nicht aus, aber ich habe es mit der schweren Herzens gestrichen. Nur geschwind ein paar Stichworte dazu. Er sagt an anderer Stelle, dass dieses Geheimnis und viele andere Geheimnisse im Neuen Testament verborgen war in Gott und erst die Apostel im Neuen Testament gezeigt wurde. Da hatte Paulus ein ganz großes Selbstbewusstsein tatsächlich. Er sagt, das hat bisher keiner gewusst. Im ganzen Alten Testament war das verborgen. Die Propheten haben das nicht gesehen. Gott hat das Geheimnis in sich bewahrt. Und jetzt in der Apostelzeit, uns Apostel, sind diese Geheimnisse offenbar geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon mal gehört habt. Mir war das eigentlich neu, muss ich sagen. Hochspannend, wenn ihr das mal untersucht. Richtig gut. Da steht irgendwo sogar, die Engel hätten sich gewünscht, dass es diese Zeit geben würde. Die haben es auch nicht gewusst. So, solche Geheimnisse gibt es mindestens 10, eher 20, das, je nachdem, wie man es ein bisschen zählt, in der Offenbarung und im Neuen Testament. So, also tatsächlich, keiner der vielen Propheten im Alten Testament hat die Zeit der Gemeinde und die Zeit dieser Gnade, wo ganz neu war, noch der Zeit Israels, auf dem Schirm gehabt. Keinem wurde sie gezeigt. Andere Ereignisse im Alten Testament, also aus dem Neuen Testament, sind im Alten Testament bis ins Detail beschrieben. Jesu Geburt, da gibt es unendlich viele Prophezeiungen, wo man, wenn man die zusammenzählt, quasi lesen kann, wie das alles laufen wird. Oder die Rückkehr Israels in ihr Land, das steht noch bevor, oder läuft gerade, kann man ja sagen. Da gibt es unendlich viele Prophezeiungen, was da alles passieren wird, aber diese Gemeindezeit, bis auf ein paar kleine Andeutungen, sind im Alten Testament nirgends ablesbar gewesen. So, das könnte übrigens auch eine Erklärung sein, das füge ich jetzt dazu, für diese Lücke beim Daniel. Der hat es einfach nicht gesehen. Es war in Gott verborgen und der Daniel konnte diese Lücke nicht füllen. Er wusste nicht, was da ist. So, da gibt es ein schönes Bild, das finde ich noch spannend. Die Bergspitzen der Prophetie, nur dass ihr es mal ganz kurz gehört habt, voll gut. Ein Prophet guckt in die Ferne, so wie wir auf dem Rödelsberg stehen und Richtung Schweiz guckt. Und dann sehen wir irgendwo der Sentis und dahinter sehen wir das Glarner Oberland oder wie das heißt dahinter. Genau, und es fällt uns schwer, erstmal zu sehen, wie weit sind die auseinander. Sind das 20 Kilometer oder sind das nochmal 100 Kilometer? Und wir sehen nicht, was in den Tälern ist. Da gibt es irgendwo mal ein Rheintal und keine Ahnung, ein Bodensee. Wir sehen, und so geht es die Propheten im Alten Testament aus. Sie sehen in die Ferne, sehen ganz viele Dinge, können oft nicht einschätzen, wie weit die auseinander sind. Das kann sein, dass in einem Satz Dinge stehen, die mit zeitlichem Abstand passieren. Und manche Dinge sehen sie nicht, das Tal der Gemeinde zum Beispiel. Aber das lasse ich da dabei jetzt. So, weiter im Programm. Also, ich sage, Ende der Gemeindezeit, sie hat einen Anfang und das Ende ist die Entrückung. Ich habe auch die Bibel-Server-KI noch gefragt, habe ich schon mal empfohlen, kann ich noch mal empfehlen. erf.com, die Nicodemus-AI, finde ich genial, da tippst du es ein. Was sagt die Bibel zur Entrückung? Und dann kommt da eine Auflistung mit vielen Argumenten. Richtig gut. Also die sagt, vom Wortursprung, habe ich das als Bild? Nee, habe ich nicht. Vom Wortursprung heißt dieser Begriff, die Entrückung, eigentlich wegnehmen oder herausholen. Es geschieht mit einer deutlichen Dynamik und Kraft und Plötzlichkeit. Es ist ein machtvolles, entschlossenes Eingreifen oder Wegtragen. Weniger ein sanftes Abholen, sondern beinhaltet eine deutliche Dynamik, habe ich schon gesagt, Kraft und Plötzlichkeit. Das ist also die Entrückung. Und damit haben wir wieder ein Puzzleteil, das wir ins Gesamtbild einfügen können. Das Gesamtbild sieht aber immer noch so aus, jetzt habe ich bloß den Bogen dann gemacht, Gemeinde, Heiliger Geist kommt. Und die Entrückung wird das Ende der Gemeindezeit sein. Es ist aber immer noch nicht klar, was ist mit dieser Lücke. Zu welchem Zeitpunkt wird es sein? An dieser Stelle kommt jetzt eine ganz herausfordernde Schnittstelle in der Auslegung der Offenbarung. Was fehlt noch? Die Frage ist, wie fügt sich das zusammen? Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist eine der spannendsten und meist diskutierten Fragen in der Theologie. Nämlich, wann könnte die Entrückung stattfinden und wie passt das alles mit dem Rest zusammen? Jetzt muss ich einen Schluck trinken. an der Stelle muss ich sagen, da wird es mir jetzt echt fast ein bisschen mulmig. Ich stehe hier vorne und will sagen, ich weiß das. Und die ganze Welt streitet sich drüber. Und ich sage, ich bin da echt schon demütig. Ich habe mich echt intensiv miteinander auseinandergesetzt. Und ich könnte wahrscheinlich wieder mal mehr als einen Abend zu diesem Thema nur machen, mit allen Argumenten und so. Aber was ich euch berichte, das ist wieder einfach das, was viele von den Quellen, die ich gelesen und gehört habe, übereinstimmend sagen. Und da war ich tatsächlich überrascht drüber, muss ich sagen. Ich habe das Thema dann angefangen, habe irgendwo was gehört und denke, sagt der, aber wer weiß es so genau, die Welt weiß es nicht. Und ich lese Nächste, der sagt das Gleiche. Ich lese Bibelpanorama, ja, die sagen das Gleiche. Ich lese, wie heißt das andere Buch, egal, der sagt das Gleiche. Also ich glaube, das Verhältnis ist ungefähr 10 zu 1. Ich habe 10 gefunden, die so bestätigt, wie ich es jetzt euch erzähle. Und einer, der an der Stelle anderer Meinung war. Also die Bibelkritische sind sowieso ganz anderer Meinung, aber das war ein gläubiger Theologe, der zu anderen Erkenntnissen gekommen ist. Ich persönlich habe darüber einen großen Frieden. Ich biete euch das als Angebot an. Wenn ihr zu einer anderen Einschätzung kommt, dann lasse ich euch das. Da bin ich ganz frei. Also es fällt dieses Puzzleteil, wie bindet das Alte Testament ans Neue Testament, nee, also das Neue Testament quasi an die an Offenbarung und an die 70. Jahrwoche vom Daniel an. Da haben wir sie nochmal, genau dieses Fragezeichen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Meine Frage, gibt es glaubhafte Hinweise darauf, wie dieser Übergang von der Gemeindezeit zu den Dingen, die die Offenbarung beschreibt, stattfinden könnte? Kommt da noch was dazwischen? Das wäre die eine Möglichkeit. Also das quasi, ich habe jetzt hier Gemeinde links, Fragezeichen, da ist irgendwas ganz anderes noch, was mir jetzt nicht vom Schirm hin. Oder schließt die Gemeindezeit direkt an die Lücke an? Also hier seid ihr in der Entrückung, ist das erste Fragezeichen ganz links. Liegt dieses Fragezeichen beim zweiten Fragezeichen, schließt es zusammen an dieser Stelle? Gemeindezeit, dann Entrückung, dann gleich diese Endzeitereignisse. Oder greifen die Ereignisse sogar ineinander? Ich sage euch noch einmal, welche Sicht es da gibt. Also sprich, die Entrückung findet irgendwo in der Mitte von dieser Trübsalzeit oder am Ende statt. Wann wird die Entrückung passieren? Und da gibt es hauptsächlich drei theologische Richtungen. Die erste sagt, die Entrückung findet nach der Zeit der großen Gerichte statt, also dieser Trübsalzeit, die Offenbarung beschreibt, die große Drangsal. Das wäre das erste Fragezeichen ganz geschoben auf das hintere. So. Damit würde die Gemeinde in die Zeit der Offenbarung reinlaufen und die Gemeinde würde diese Zeit erleben und durchstehen müssen und am Ende zum Herrn geholt werden. Dann gibt es eine zweite Meinung, die ist ein bisschen dünner bei manchen, aber gibt es auch. Es gibt die Meinung, dass das in der Mitte dieser Trübsalzeit passiert, also das dritte Fragezeichen quasi, das erste aufs dritte geschoben, deswegen diese eingedeutete orange Balge. Weil wir ja gesehen haben, dass diese Zeit in zwei Hälften geteilt wurde, und da gibt es eine Theorie, die sagt, es wird in der Mitte dieser Zeit passieren. Gibt es Argumente dafür. Und die dritte Richtung sagt, es findet statt, bevor die Trübsalzeit losgeht. Also das linke Fragezeichen schiebt sich auf das zweite. Gemeindezeit schließt ab und dann beginnt diese schwere Trübsalzeit, von der die Offenbarung erzählt. Die Gemeinde wird also davor bewahrt und die Zeiträume überlappen sich nicht, sondern schließen einander an. Also die Frage, was ist richtig? Die Bibel hat da leider wieder keinen Vers, wo das 1:1 irgendwie ablesbar wäre. Du darfst entscheiden, sage ich. Aber ich biete eine Antwort an. Für alle Sichtweisen gibt es mehr oder weniger überzeugende Argumente. Ich möchte euch ein paar Aspekte auflisten, die zu meiner Meinungsbildung geführt haben. Müssen wir ein paar Dinge angucken. Zuerst mal eins. Ziemlich unstrittig ist, dass die schwere Zeit, die Trübsalzeit, die Zeit der Gerichte beginnen wird mit dem Auftreten des Letzten, sage ich, Antichristus. Warum Letzter? Johannes zum Beispiel, 1. Johannes sagt, es gab schon viele zu seiner Zeit, der hat das irgendwann auch in die 50er Jahre geschrieben, des ersten Jahrhunderts. Er sagt, es gab zu seiner Zeit schon viele Antichristusse und es wird noch viel mehr geben, die gibt es auch heute. Haben wir gehabt am Sonntag, viel Interpretation, Hitler und Nero und was weiß ich. Aber es deutet doch viel darauf hin, dass es am Ende diesen einen, diese Zuspitzung gibt, diesen einen ganz dramatischen. Also eigentlich sind wir da uns relativ einig, der wird mit dem Auftreten dieses Menschen wird die schwere Zeit, die Gerichtszeit, Trübsalzeit beginnen. Am Sonntag habe ich es gesagt, der wird zuerst als Heilsbringer auftreten, wir dürfen uns da nicht täuschen lassen, der kommt nicht wie ein Dämon und wir sehen sofort, wer ist das, falls wir ihn überhaupt sehen. Aber das merkt man nicht, der wird Heilsbringer sein, der wird gute Lösungen anbieten, der wird die Probleme dieser Welt lösen können, der wird da was haben, wo die Menschen sagen, oh endlich. Aber nach und nach wird dann sein dämonisches Wesen und sein Wirken ins Tageslicht kommen. Wir haben den ersten weißen Reiter am Sonntag angeguckt, der spricht da davon. Aber weiter, es gibt mehrere Randbedingungen zur Entrückung. Einige wichtige davon. Es gibt in 2. Thessaloniker 2 einen Text, wo der Paulus sagt, es muss ein Abfall kommen. Er meint damit einen Abfall vom Glaube. Abfallen, ich denke an Obstbaum, das ist dieses Bild, kann man von was, wo man dran war. Also der Äpfel fällt nicht vom Birnbaum, sondern er war am Apfelbaum und fällt vom Apfelbaum. Das ist dieser Abfall. Und viel deutet darauf hin, dass das eine Entwicklung ist in der Christenheit, ich sage mal in die christliche Kirche, aber das beschränke ich gar nicht auf eine, sondern auf alle, einschließlich aller Evangelikalen heutzutage, wo eine Entwicklung geschieht weg von Gottes Maßstäben, kann man so sagen. Die Kirche sind teilweise ganz vorne dran, wenn es um Gottlosigkeit geht, an vielen Stellen. So. Weg von Gott, seine Maßstäbe, und das in einem immer größeren Tempo. Und ich sage, das sind wir, glaube ich, relativ mit drin in diesem Abfall. Meine Empfindung. Ja, ich sage nicht, wie weit mit drin, weil Jesus spricht von Wehen. Jesus sagt ganz klar, es fängt langsam an und schwach und es wird dann immer mehr und immer mehr und immer schneller und immer dichter und irgendwann, genau, so. Es gibt einen zweiten Satz, einen spannenden Satz, auch in 2. Thessaloniker 2 davor, da steht drin, dass das Auftreten des Antichristen, also der Beginn dieser wirklich bösen Zeit, erst möglich ist, wenn der oder das, was zurückhält, weg ist. Da wird viel darüber diskutiert, über diese Stelle. Ich stelle mir die Frage, wer hält den Antichrist auf? Bin ich das? Bist du das? Ich glaube es nicht. Wer hat die Macht und die Würde und die Kraft dazu, das zu tun? Ich sage, das ist der Heilige Geist in dieser Welt. Solange der da ist, kann er nur nicht so richtig loslegen. Der blockt das. Seit wann ist der Heilige Geist auf der Erde? Haben wir vorher gehört, in den Menschen, also seit wann ist er da? Seit Pfingsten. Wo lebt er? Er wohnt in der Gemeinde, in der Heilige. Wann verlässt der Heilige Geist seinen dauerhaften Aufenthaltsort auf der Erde wieder? Viele sagen, das passiert mit der Entrückung, wenn die Gemeinde in den Himmel geholt wird, geht der Heilige Geist an dieser Stelle als dauerhafter Gast auf dieser Erde weg und mit. Viele, also das ist die Hauptargumentationskette dafür, dass der letzte große Antichrist nicht kommen kann, solange die Gemeinde auf dieser Erde ist und ihn der Heilige Geist noch daran hindert. Und dann gibt es noch in Offenbarung 3, es gibt viele andere Dinge noch, aber in Offenbarung 3, Vers 10 noch einen Satz, den finde ich auch ganz spannend, weil du das Wort, das ist also aus der Sendschreiber an Philadelphia, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Was sagt er? Die Gemeinde wird bewahrt vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, auf alle, die auf der Erde wohnen. Das ist also ein globales Versprechen. Der Brief geht an Philadelphia, aber dieser Text geht eindeutig darüber hinaus. Also Philadelphia ist nicht auf der ganzen Erde. Die sind eingeschlossen, aber dieses Ereignis ist größer, der ganze Erdkreis. Wenn man das einordnet, viele Ausleger sagen, diese 3,5 Jahre, das sehen wir es, 2x3,5 Jahre, der erste Teil wird die Stunde der Versuchung sein, das ist diese Zeit, wo der Antichrist anfängt zu wirken und dann nach und nach alle verführt und die Menschen immer mit Scharen nachrennen werden. Bis er dann sein wahres Gericht zeigt und sich in den Tempel setzt, zum Beispiel Gott auf Seite drängt und sagt, ich bin selber Gott, das passiert an dieser Stelle. Und dann Gott die Gerichte kommen lässt und diesem Treiber ein Ende macht. So ordnet viele die Offenbarung oder diese letzte Zeit ein. Und jetzt sagt dieser Text, übrigens diese Stunde der Versuchung, das ist, da, man muss es richtig lesen, da geht es nicht bewahren vor der Versuchung, sondern um einen Zeitpunkt. Die Stunde ist ein Zeitpunkt. Vor dem Beginn dieser Zeit wird er sie bewahren. In dem Text steht, bewahren vor und nicht retten aus. Das ist auch eine Diskussion, muss ich sagen, man lasse manches gelten. Das ist eine Diskussion, weil man dieses Wort Ek griechisch als vor oder auslesen kann. So. Aber das ist das Bild von dem Kind, was am Schwimmbad dran steht. Wenn ich verhindern will, dass es reinfällt, dann tue ich es bewahren vor dem Wasser. Wenn ich es schon reingefallen ist, dann passt die Vokabel vornehme, dann muss ich es retten aus dem Wasser. Aber bevor es reinfällt, kann ich es nur bewahren vor dem Wasser. Das ist eines der großen Argumente, warum viele sagen, jawohl, die Gemeinde wird bewahrt vor der Stunde der Versuchung, bevor sie losgeht. So. Wieder ein Argument und jetzt noch ein letztes. Ihr habt da unten jetzt ergänzt noch in der Mitte Israels Rückkehr. Wir wissen das, Israel ist der Zeiger an der Weltuhr Gottes. Wir haben vorher gesehen, Israel ist 70 nach Christus in dieser Zeit zerstreut, ist in der Welt verteilt, als Volk nicht mehr existent. Und dann gibt es eine ganze Fülle von Prophetien, die sagen, gegen Ende dieser Welt wird Israel wieder in ihr Land zurückkommen. Das ist ganz oft zusammen mit der Wiederkunft des Messias. Wenn er mit seiner zweiten Wiederkunft als König in Macht und Herrlichkeit kommt, da davor, sagt auch Jesus ganz klar, wird es wieder sich sammeln. Sie werden zurückgeholt aus allen Nationen. Das ist noch ein wichtiger Hinweis. Manche sagen, ja, das ist schon öfters passiert, dass Israel weggetrieben worden ist und ist dann wieder in ihr Land gekommen. Das könnte auch historisch sein. Aber hier ist immer der klare Hinweis auf alle Nationen und das ist noch nie passiert. Sie sind verstreut waren, also vertrieben waren nach Ägypten und nach Babylon und nach Medo-Persien und was weiß ich. Aber sie sind noch nie aus allen Nationen zurückgekommen und das passiert jetzt. Seit 1882, Zionismusstart und ganz natürlich seit der Staatsgründung 1948. Die Rückkehr hat zwar nirgends einen ganz konkreten Bezug auf die Ereignisse der Offenbarung selber, aber definitiv auf die Wiederkunft Jesu. Das ist eindeutig. Israel wird sich in ihrem Land sammeln und es geht dem Ereignis klar voraus. Und was ich cool finde, wir sind Augenzeugen von dieser Entwicklung. Das, was gerade uns das bewusst ist, in welcher historischen Zeit wir erleben, ich finde das der Oberhammer. So. Und was man daran sieht, diese Zeit überlappt sich mit der Zeit der Gemeinde. Das ist jetzt, läuft schon seit 100 Jahren, ja, länger sogar ein bisschen, und die Gemeinde ist immer noch da. Es überlappt sich mit der Zeit der Gemeinde und über das hinaus noch ganz, ganz viele Aspekte. Jetzt bringe ich es zum Ende, diesen Punkt, den man hier anführen könnte. Ich bin der Meinung, dass diese zwei Zeiträume zusammenfallen, das Ende der Gemeinde mit diesem Einstieg von Israel und so weiter, Entrückung ist der Beginn dann dieser Trübsalzeit. Ich schließe mich in der Summe dieser Meinung an. Erst wenn der Antichrist nämlich gehindert wird, kann die große Verführung starten. Zeit der Bedrängnis wird es angehen, das habe ich schon gesagt. Gott warnt und warnt und warnt, aber wird mit diesem bösen Treiber dann ein endgültiges Ende machen in dieser Offenbarungszeit. Das ist die Zeit der großen Trübsal. Und damit füge ich diese Zeitabschnitte ohne Lüge zusammen. Und es gibt so viele Indizien, die für diese Sichtweise sprechen. Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Kann sein, dass ich noch irgendwann ins Knick kriege dabei. Manche sehen das anders. Viele Ausleger sehen das so, ab Offenbarung 6, wo dann das losgeht, dieser Zeitpunkt stattfindet. Paulus und Jesus und viele andere benutzen das Bild von der Wehe. Das ist dann dieser Übergang, in dem wir vielleicht schon sind. Das ist schwer zu sagen, in welcher Stufe wir da sind. Aber es beginnt nach und nach und nach. Das heißt also nicht, dass wir nichts davon merken, dass diese böse Zeit kommt, dass wir entspannt und ruhig in Urlaub gehen können, sage ich mal. Viele Antichristen kommen und Jesus sagt, wehen, es nimmt zu. Wie arg wir da sind, das möchte ich überhaupt nicht behaupten und so. Aber wir werden vielleicht auch was davon merken. Es gibt Kritiker dieser Sichtweise, sage ich auch ganz klar. Zum Beispiel sagt sie, einen habe ich gehört, den kennen auch viele vielleicht, wer so argumentiert, will sich bloß ein schönes Leben machen. Er drückt sich vor dem Ernst der Lage. Er ist einfach leidensscheu, weil er sagt, wir sind ja eh weg quasi, bevor es dann ernst wird, als dass er den Tatsachen ins Auge sehen würde. Nämlich, die Christenheit sollte sich unbedingt für die Zeit der großen Gerichte wappnen, denn sie wird hineinkommen. Also er definiert die Entrückung in die Zeit oder am Ende der Zeit. Hier würde ich das entgegnen, was ich am Sonntag am Schluss gesagt habe. Jesus hat uns nicht aus der Verantwortung genommen. Der sagt nicht, geht in Urlaub, es wird alles gut. Sondern er hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, was machst du aus deinem Leben? Hier die Talente, ich gebe dir was, ich gehe und ich komme wieder. Und nach unserem Tod oder nach der Entrückung, wenn wir vom Richterstuhl Christi stehen, haben wir auch letzten Sonntag gehabt und dann danach gefragt werden, was hast du aus diesem Leben gemacht, aus meinem Auftrag? Und ich sage, gibt es eine größere Motivation, unser Leben im Ernst und mit ihm zusammen natürlich zu leben, nicht zu chillen, als das, dass er einen Auftrag uns gegeben hat und wir irgendwann vor ihm stehen und uns fragen wird, was hast du da draus gemacht? Also es wird keine, selbst wenn es so wäre und so wird, ist es keine Einladung, nur Urlaub zu machen. So. Noch ein Argument für die dargestellte Sichtweise auffällig. Es gibt mehrere hundert Prophetier im Alten Testament. Viele davon kann man sogar nachvollziehen. Da gibt es schlaue Ausarbeitungen und beurteile, was davon schon erfüllt ist. Manche sind ganz klar, manche sind nicht ganz klar. Manche weiß man, die sind klar noch nicht erfüllt. Schlaue Leute, die das intensiv bearbeitet haben. Viele, viele Vorhersager, die sich auf das Ende der Welt und das Gericht Gottes über die Erde und so weiter bezieht, die sich noch erfüllen müssen auch. Aber spannend für die Entrückung muss sich keine Prophezeiung mehr erfüllen. Also heute noch, bevor ich von dieser Bühne gehe, könnte das geschehen. Das ist mir ein großer Ansporn, zu sagen, leb dein Leben mit Jesus. Er fragt dich, ich will mit ihm aufstehen, ich will mit ihm ins Bett gehen und ich will tun, was er sagt, ihm nachfolgen, in seine Fußtapfen laufen. Wer dieses Thema vertiefen will, da gibt es von Roger Libby zum Beispiel, der das intensiv bearbeitet, 20 Argumente, warum man das so sehen kann. Er widerlegt auch die, die es anders sehen. Einer von vielen, sage ich auch, mir hat das einen Frieden gegeben, mir hat das überzeugt. Ich gebe euch das so mit. Wer sich vertiefen will, der möge das tun. So, wenn wir alle Puzzleteile zusammenpacken, jetzt muss man langsam auf die Uhr gucken. Habe ich schon lang gespätzt, gell? Ja, sind wir eine Stunde, Viertel schon weg. Rum. Oh. Wenn man alle Puzzleteile zusammensetzt, dann kommt irgendwo dieses Bild raus, was ich am Anfang angefangen habe. Die Übersicht über die Weltgeschichte, einschließlich dem, von dem die Offenbarung handelt. Also ganz wichtig, sagen muss, die Länge dieser Balken soll keine Zeit darstellen. Das muss ich ausdrücklich sagen, das kann man sonst missverstehen. Es geht nur um eine reine Abfolge dieser Epochen. Also ganz wichtig, das sagt nichts über die Zeit in Jahren oder so. Bitte haltet das im Auge. Aber diese Übersicht, die Lücke gibt es nicht mehr. Wenn man die Argumente noch zusammensetzt, dann kommt hier diese Prophetie vom Daniel dazu, 70 Jahrwochen, würde so auf das alles passen. Wenn man noch die Gemeindezeit dazu nehmen, den Bogen von vorher, dann würde das so aussehen. Und wenn man dann die Struktur von Jesus oben drüber legt, dann haben wir ein relativ vollständiges Bild. Die Schlüsselereignisse noch dazu, von denen wir gesprochen haben, wo die ungefähr stattfinden würden nach dieser Definition oder nach diesen Erkenntnissen. So, genau. Und damit haben wir ein relativ großes Bild von der Heilsgeschichte, wie sie in der Bibel gelesen werden kann. Warum habe ich das so intensiv bearbeitet? Zum einen finde ich es extrem spannend. Das hat mich öfters mal aus dem Bett getrieben morgens, weil ich ja weiter gucken wollte und aufschlussreich. Und man findet tatsächlich viele Einzelheiten in der Offenbarung und in der Bibel, die man einfach da einsortieren kann, dann, wo es dann wieder passt. Und aus meiner Sicht ist eben die Kenntnis von dieser Epoche ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. Genau, ich blättere gleich ein bisschen. Ich sage immer noch nicht, das ist die einzige Wahrheit. Ich biete euch das an, ich sehe das so, aber wer bin ich, dass ich sagen kann, ich habe alles durchschaut. Ganz klar möchte ich einfach so sagen, Gottes Weisheit und Fülle können wir nie in irgend so ein Schema packen. Das geht einfach nicht. Aber das Angebot an dich, dich weiter damit zu beschäftigen und ein besseres Verständnis von der Bibel zu kriegen. Beantworten wir an der Stelle noch geschwind die Fragen vom Anfang. Das geht jetzt schnell. Diese Märtyrer, wo wir gesagt haben, die passen nicht in die orange Gemeindezeit. Jetzt müssen wir gar nicht mehr so viel machen. Wo passen die hin? Die passen in diese Trübsalzeit. An der Stelle ist die Gnadenzeit vorbei. Es gilt wieder Gerechtigkeit und Gesetz nicht, aber Gerechtigkeit Gottes. Wir sehen jetzt zum Beispiel an den zwei Zeugen in Jerusalem. Das habe ich letztes Mal übersprungen, weil das einfach zu viel geworden wäre. Aber wir sehen, da sind wir nicht mehr in der Gnadenzeit. Die zwei Zeugen, die predigen und wer ihnen was tun will, der wird sofort mit Feuer erschlagen oder getötet. Nichts mit Gnade, nichts mit meine Feinde noch lieben, sondern an der Stelle ist die Gnadenzeit vorbei. So. Die Märtyrer irgendwo da in dem Bereich und auch dieser Bereich, wo in der Bibel steht, die Heiligen werden überwunden, das ist nicht die Gemeindezeit. Sonst würde Jesus versprechen, wäre falsch, das gilt nicht. Es gibt die Zeit anderweitig danach und da passt es dann. So. Genau, und wir dürfen trauen, dass Jesus uns verspricht, die Pforten der Hölle werden euch nicht überwinden. Das gilt für uns und Jesus hat nicht gelogen. Die Bibel sagt das von Anfang bis Ende und ganz, ganz viele Informationen und Aussagen dazu. Und ich sage einfach, ich liebe diese Sicht auf die Offenbarung, weil die einfach so viel erschließt und beantwortet. So, jetzt ist leider mal schon prognostizierte Zeit vorbei. Ich hätte noch ein Thema, 6 Minuten ungefähr geschätzt, nämlich wie finden wir eine hilfreiche Struktur in der Offenbarung selber? Also wenn ich die Offenbarung lese und ihr habt das ja schon, da mein Ding rutscht weg hier, ihr habt das schon mehrfach auch bestimmt erlebt, ihr lest die Offenbarung und dann hin und her und ihr wisst nicht mehr, wo ihr seid, was passiert jetzt da und wo gehört das hin und viele legen sie dann weg und hören auf und sagen, versteht mir eh nicht. Könnt ihr noch, wollt ihr noch? Lautes Nicken, okay. Also, wie finden wir eine Struktur in der Offenbarung? Vielleicht sogar chronologisch. So, also. Auch hier gilt erstmal, was ich schon gesagt habe. Es gibt andere Deutungen dieser Struktur. Was ich jetzt sage, ist mein Angebot wieder. Es passt einfach so viele Puzzleteile zusammen. Nachher. Und das, was ich euch nicht sage, was man wieder findet, passt einfach da rein. Wenn du eine andere Erkenntnis hast, ich nehme sie dir nicht. Genau, geh damit um. Wie kann man vorgehen? Eigentlich ist es ganz einfach, also wie kann man vorgehen, wenn ich eine Übersicht, eine Struktur in der Offenbarung selber finden möchte? Sind mir auch wieder Schuppe von die Augen gefallen, wieder nicht von mir, sondern gelesen, gehört, übereinstimmend auch gehört von mehreren. So. Eigentlich ist es ganz einfach. So. Das Erste ist, guck erstmal, was ist offensichtlich. Offensichtlich ist, das, was wir schon gehört haben von Jesus im Kapitel 1, Vers 19, diese Dreiergliederung, was war, was ist und was nach diesem kommen wird, das gilt für die Offenbarung, weil die haben wir ja vorher gehabt, die Zeit vor Johannes beschreibt, die Johanneszeit, Gemeinde und die Zeit danach. Das hatten wir schon. Dann habe ich das mal schon zusammengebracht hier, was du gesehen hast, was ist und was kommen wird. Und darunter die Farbe quasi, wie die Offenbarung grob gliedert ist, weil da gibt es schon ein paar Dinge, die man einfach ablesen kann. Ganz einfach. Also zum Beispiel die Sendschreiber. Die sind eindeutig, das ist einfach, da braucht man nicht lange überlegen, ist das 6. Gericht oder was ist das? Das ist ein Block, den kann ich verstehen, das ist die Orange, der orange Zeit. Auch die Zeit davor, also das erste Kapitel 1 ist das quasi, Offenbarung 1. Auch das ist diese Beschreibung von Jesu Herrlichkeit und ein paar einleitende Worte und so. Kann ich relativ gut einordnen. Dann die Kapitel 2 und 3 kann ich lesen, Sendschreiben in der Gemeinde, gut verständlich, ohne Probleme. Dann wird es schwierig. Da kommen dann diese Kapitel ab 6 bis 19, 20, wo man nicht so richtig kapiert, wo ein bisschen Tohu wa Bohu herrscht auf den ersten Blick. Den griechischen Begriff Metatauta, da habe ich noch dazu gemacht, haben wir schon. Das war die Stelle, wo das Neue beginnt. Aber dann wird es trotzdem ein bisschen chaotisch. Was wir noch sehen, genau, was wir noch klar sehen, das ist wieder relativ einfach, das ist am Ende, Da beginnt das tausendjährige Reich. Da kommt noch die Beschreibung von Babylon als Hure und als Stadt. Und dann beginnt das tausendjährige Reich. Neue Himmel, neue Erde, neues Jerusalem vom Himmel. Das ist auch relativ einfach zu lesen. Kann man ohne Probleme, würde ich sagen, so ablesen und so einschätzen. Erstmal als Struktur der Offenbarung. Nicht zeitlich oder so, aber nur, was finde ich überhaupt da? Kapitel 4 bis 18 ist schwieriger und da gibt es einen Schlüssel dazu, den möchte ich euch jetzt zeigen. Man guckt wieder, was ist offensichtlich. Offensichtlich ist eine ganz klare Struktur, nämlich diese 3x7er Serie. Siegel, Posaunen, 7 Zornesschalen. Die finden wir von Kapitel 6 bis Kapitel 19, glaube ich, sind die klar ablesbar. Und das erste Posaune und die zweite Posaune und so weiter. Also gucken wir da hin, was finden wir? Rot markiert, dieser Pfeil ist noch eine Beobachtung, legt viele Ausleger so aus, nämlich interessant ist, dass immer das siebte Ereignis, da kommt nicht nur ein Gericht oder so, Erdbeben, was gibt es, Skorpione und so weiter, sondern das ist anders beim siebten Siegel. Da ist erstmal kein Gericht, sondern eine Ruhe, eine halbe Stunde Ruhe im Himmel, die Ruhe vorm Sturm, sagen manche. Also manche interpretieren, dass das siebte Siegel quasi dann die 7 Posaunen beinhaltet, dass die sich quasi das siebte Siegel auffächert in die 7 Posaunen. Und bei den Posaunen ist es ähnlich, da gibt es wieder kein Gericht von den Gerichtsereignissen, sondern da wird ankündigt, dass Jesus, der Herr, die Königsherrschaft antreten wird. Auch da legen manche aus, ich finde es schlüssig, aber nehmt das mit, die 7. Posaune könnten die 7 Zornesschalen sein. Also das ist, auf jeden Fall sehen wir diese Ereignisse. Die sind schon mal gut ablesbar. So, ich kann dem vieles abgewinnen. Manche, ja, das wäre jetzt quasi so eine lineare Struktur. Zuerst die Siegel, dann die Posaune, dann die Zornesschale. Es gibt andere Auslegungen an dieser Stelle. Die Unterschiede haben wir übrigens hier beim KV-Abend auch gehabt. Der eine hat es linear ausgelegt und die andere haben eher gesagt, es können dann zyklische Ereignisse sein, die sich wiederholen und verstärken. Dafür spricht, dass es manche Ereignisse mehrfach gibt. Blut, Wasser, wozu Blut wird zum Beispiel, mal Flüsse, mal Meer. Oder Erdbeben gibt es mehrfach. Beides hat für und wider. Das Zyklische, da spricht dagegen, es gibt nicht alles mehrfach. Es gibt bloß teilweise die Ereignisse mehrfach. Ich würde sagen, das lasse ich beides stehen. Das ist einfach so. Man kann das so oder so lesen. Aber wenn ich die Offenbarung lese, finde ich diese 3 Serien. Und dann gibt es noch einen kleinen Schritt und dann finde ich die Offenbarung, der Schlüssel zum Sortieren der Offenbarung. Wenn man jetzt nochmal genau guckt, diese roten Pfeile, die markieren Zwischentexte, Einschübe, Parenthesen, sagen manche dazu. Das ist einer der großen Schlüssel, wie ich die Offenbarung lesen kann. Immer an dieser Stelle, vor dem ersten oder nach dem siebten, das deckt sich ja dann manchmal, Ereignis und vor dem siebten Ereignis, zwischen 6 und 7, immer da gibt es Texte, die man als Einschübe definieren kann. Das sind Hintergründe, Hintergrundprophetie, Flashbacks, wie im Film, Sepia-Einstellung und ich sehe jetzt, was war in seiner Jugendzeit, also sowas. Oder eine Prophetie nach vorne, ich schaue nach vorne, ein Flash-Forward. Hintergrundprophetie ist so ein Stichwort dazu, ein Zoom auf ein Ereignis. Und wenn man das so sortiert, dann sehen wir eine Struktur da drin und können an dieser Stelle quasi rauslesen, Achtung, das ist jetzt nicht in dieser Folge, sondern das beschreibt was anderes oder erklärt das genauer. Da gibt es mehrere von den Bildern, die Tiere aus dem Meer, das Tier aus der Erde, die Frau in der Wüste, die 2 Kapitel über Babylon, die 2 Zeuge in Jerusalem und immer wieder, das ist schön, wunderschöne Einblicke in die Ewigkeit, in den Himmel, auch diese Einschübe, ganz oft in den Regieraum, wo das Ganze gesteuert wird. Das sind diese Einschübe und wir haben es mit Gott zu tun. Fun Fact, wie viel sind es? 7 natürlich. 3x7 Serie, 7 Einschübe. Genau, mich begeistert das einfach so. Wenn man die interpretiert, sieht man die Offenbarung viel, viel klarer. Und in den wilden Kapiteln haben wir vor allem eine ablesbare Struktur. Das sind sie, gehen wir es nicht durch, immer diese grau hinterlegte. Das sind diese Texte und Abschnitte, die man als Einschub quasi interpretiere und definiere kann. Die sind unterschiedlich lang, mal sind es bloß 3 Verse, mal sind es auch 2 Kapitel. Aber wenn man es so liest, kann man das als Parenthese, als Einschub rausnehmen. Wieder noch ein kleiner Funfact. Hier, das ist Mathematik. Gott ist so groß, dass du in seiner Struktur ablesen kannst, wie groß er ist. Und das findet man auch in der Bibel ganz oft. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Zum Beispiel gibt es Untersuchungen, die Apostelgeschichte kann man spiegeln und symmetrisch lesen. Die Ereignisse wiederholen sich quasi spiegelbildlich von ganz hinten nach ganz vorne immer. Sowas führt mich in die Anbetung und zeigt mir einfach, wie weise Gott ist. Wir können ihn schlicht nicht erfassen. Der hat in jedem kleinsten Detail, kommt seine Macht raus. Wir können ihn nicht fassen. Der ist so groß, kann man ihm bloß die Ehre geben. So, letzter Satz dazu, glaube ich, viele Ausleger nehmen diese Struktur mit als Begründung, dass man die Ereignisse der Offenbarung auch chronologisch lesen kann, dass die Abfolge so passiert, also so wie die Gerichte beschrieben sind. Ich weiß nicht, ob das große Bedeutung hat. Einfach nur als Hinweis, untersucht es weiter. Lasst euch das sagen. Mathematik nochmal, wenn ihr euch noch sagen würde, dass diese 7 Ereignisse immer in Gruppe von 4, 2 und 1 aufteilt sind, dass man das genauso machen kann, 4 Reiter sind offensichtlich. Und das auch wieder Begründung hat, Mathematik von Gott, genial, jetzt hören wir auf. So. Also alles zusammengenommen haben wir jetzt 2 Grafiken, diese Übersicht über die Heilsgeschichte und warum dieser Schlüssel wichtig ist, dass man das einordnen kann. Und die Offenbarungsabteilung, wie kann ich die lesen? Ich finde es ganz praktische Hilfe und hilft ganz enorm beim Verständnis von der Offenbarung ab. Und damit schließe ich die Übersicht über diese Schlüssel. Hier sind sie nochmal, die habe ich euch einen Link reingelegt, könnt ihr daheim weiterlesen und da weiter bearbeiten. So, ich finde, wir sind in dem Puzzle jetzt ein ganzes Stück weiterkommen. So. Also ich hoffe einfach, dass ihr diese Informationen mitnimmt, dass ich euch die Offenbarung ein bisschen näher gebracht habe, dass ihr glauben könnt, bei all den Meinungen, die unterwegs sind, dass es so ist, oder? Ihr habt eine bessere Erklärung und das auch beim Lesen dann anwendet. Daheim, wenn ihr euch an die Offenbarung setzt, ich bin Zeuge dafür, dass das richtig Spaß macht und richtig weit bringt. So. Wo sind wir? Habt ihr noch Lust? Ich habe noch kurz die Big Five, habe ich es genannt. Wer gange will, darf gange. Tut mir leid, ich habe es ein bisschen unterschätzt, aber ich finde das so spannend. Die Big Five, wir haben jetzt noch über ganz viele Sachen nicht geschwätzt. Zum Beispiel die Beurteilungsgerichte. Was ist das? Oder die Wiederkunft Jesu. Ich zeige es euch, so schnell ich es kann, hier kurz darüber. Hier noch kurz die 2 Ereignisse. Tut das Ding. Hier, Pointer, nee, tut nicht. Egal, der weiße Reiter und die 144.000 würden ungefähr da reinpassen, auch in diese Zeit nach der Gemeinde. Dann gibt es die Beurteilungsgerichte in der Offenbarung. Da gibt es 2 davon, das darf man nicht verwechseln. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Aber es gibt das Gericht vor dem großen weißen Thron. Das ist das Endgericht, von dem ihr eigentlich immer sprechet, wo das Ende der Welt Urteil finden wird. So. In diesem Zusammenhang, rechts ist das hier oben, also ganz klar, das ist aber auch einsortiert in der Offenbarung, das findet am Ende des 1000-jährigen Reiches statt. Und an dieser Stelle findet der Satan sein endgültiges Ende. So. Er wird dort steht in den Hades geworfen. Viele sagen, der Erste in der Hölle ist der Satan. Nicht die Leute, die jetzt da sind, da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen, sondern Aufbewahrungsorte der Toten. Hades, Gehenna, nochmal irgendwas, genau. Ganz spannendes Thema, machen wir nicht. An der Stelle ist die Frage, stehst du im Buch des Lebens oder stehst du da nicht drin? Und das Buch der Werke kommt an dieser Stelle vor. Gott ist absolut gerecht. Wozu braucht Gott ein Buch? Muss er sich das aufschreiben? Nee. Viele sagen, Gott zeigt dem Menschen das nochmal. Der wird ihm sagen, guck, deswegen kriegst du dieses Urteil. Gott braucht das Buch nicht, aber der Mensch braucht das Buch vielleicht. Und sagt, du stehst da nicht drin, das und das hast du gemacht. Das ist leider dein Urteil. An dieser Stelle sind keine Gläubigen mehr dabei. Werde ich nachher noch kurz sagen, warum. Führt so weit, Das Urteil ist der Feuersee, Teufel auch. Dann gibt es noch ein zweites Ereignis, das ist der Richterstuhl Christi. Den finden wir in der Offenbarung nicht direkt. Er ist aber an zwei Stellen in der Bibel beschrieben und ganz, ganz, ganz oft angespielt. Wann findet es statt? Nach der Entrückung. Und hier stehen die Gläubigen, der Richterstuhl Christi im Zusammenhang mit Entrückung. Das ist das Gericht, sag ich mal, oder das Treffen mit Jesus an dieser Stelle. Und da geht es um diese Frage, was ich vorher gesagt habe. Bist du treu? Hast du mich geliebt? Was hast du aus meinem Auftrag gemacht? Da geht es nicht um die Frage, bist du gerettet oder nicht. Das hat Jesus für uns schon lang gemacht. Aber um die Frage, die der Herr seine Knechte stellt, wenn er zurückkommt und fragt, was hast du aus meinen 5 Talente gemacht? Was hast du aus meinen 2 Talente gemacht? Und dann geht es um Lohn. An der Stelle finde ich hochspannend und hat mir ganz große Freude gemacht. Da steht so oft drin, es geht um Lohn. Es geht nicht um Watsche, um Verdammnis, sondern es geht um Lohn. Jesus freut sich über jedes kleine Ding, wo mir jemand was zu trinken gäbe, sagt er, das hast du dem gemacht. Danke dafür, da wirst Lohn dafür. Und natürlich auch, was wir versäumt haben, das kommt da zur Sprache. Viele macht es Angst. Und ich denke, dass wir es auch ernst nehmen müssen, aber ich glaube, dass wir überrascht sein werden, welche positive Dinge Jesus gesehen hat in unserem Leben, jede Kleinigkeit sich darüber freut und nicht eins davon vergisst. Wiederkunft Jesu, ich habe es abblendet, recht hier die gelbe wieder. Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. Das zweite Wiederkommen Jesus ist ganz klar definiert auf das Ende der Trübsalzeit, mit dem Beginn des 1000-jährigen Reich. An dieser Stelle ist das Ende des Antichristen und seines falschen Propheten beschrieben. Jesus kommt an dieser Stelle nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Es wird die Trübsalzeit beenden. Das habe ich gesagt, das Schwert aus seinem Mund ist dieser Zeitpunkt, wo einfach das Böse mit einem Wort beseitigt. Bums, vorbei. An der Stelle haben wir den 2. Reiter vom Sonntag. Der 1. war der Antichrist, 2. Reiter. Jesus in Macht und Herrlichkeit. So. Genau, man darf das nicht verwechseln mit dem Kommen in den Wolken. Das sind ganz unterschiedliche Ereignisse, muss man sauber sortieren. Kann man sortieren, muss gut lesen, aber es sind 2 unterschiedliche Ereignisse. Das Kommen in den Wolken, die Entrückung quasi. Wenn man das nicht tut, vernebelt man die Botschaft enorm. Dann checkt man nichts aus, was der Paulus sagt und was die Apostel und die Propheten davor sagen und so weiter. Dann gibt es noch ein Hochzeitsmahl des Lammes, finde ich noch ein wunderschönes Ereignis. Wann wird es stattfinden? Nach der Entrückung und dem Richterstuhl Christi, wenn die Gemeinde in der Ewigkeit ist, ganz klare Beschreibung, wer ist die Braut Christi? Wir sind es. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Der Reuer sagt, wenn du wissen willst, was da abgeht und wie diese Beziehung ist, dann liest das Hohelied. So wird die Beziehung von uns zu Jesus sein. Ich finde, das ist der Hammer. Genau, findet im Himmel statt und die Gemeinde, deswegen der Pfeil rechts nach unten wieder, die Gemeinde wird mit Jesus mitkommen, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt. Die Menschen, die Gläubigen, die da im Himmel sind. Letzter Punkt an der Stelle, glaube ich. Es gibt verschiedene Phasen der Auferstehung. Da muss man auch sortieren. Viele sagen Auferstehung, Auferstehung, einmal, fertig. Aber es gibt verschiedene Auferstehungen. Und die Bibel sagt das auch so. Ganz klar, Jesus definiert als der Erstling, der auferstanden ist. Es gibt eine erste Auferstehung. Das war Jesus, er ist der Erstling in der Auferstehung mit und er. So. Dann gibt es die zweite Auferstehung, das ist mit der Entrückung beschrieben. Da werden die Gläubigen aus dem Alten Testament bis zu dem Zeitpunkt, auch heute, haben wir ja vorher gelesen, die werden mit der Gemeinde, zuerst die Toten und dann die Gemeinde mit entrückt werden zu Jesus. So ist ganz klar definiert. Die Gläubigen sind dann lebendig. Es gibt keine verstorbene Gläubige mehr an diesem Zeitpunkt. Manche ordnen dann noch dieses gestrichelte Ereignis ein an der Stelle. Das sind die 2 Zeugen in Jerusalem. Da steht auch drin, die werden ja 3,5 Jahre wirken. Keiner kann was machen. Die vernichtet alle mit Feuer. Aber nach 3,5 Jahren kann der Böse sie überwinden. Sie werden getötet, analog zu Jesus, liegen 3 Tage in Jerusalem rum als Leiche, werden dann auferweckt und in den Himmel geholt. Deswegen hier, auch das ist eine Auferstehung quasi. Und dann gibt es die Auferstehung am Ende der Trübsal. Das sind die Märtyrer, die in der Trübsalzeit ums Leben kommen. Also mit der Entrückung gibt es, wenn man das jetzt logisch verfolgt, gibt es keine gläubige Verstorbene mehr. Und die, wo in der nachfolgenden Zeit dann verstorben, gehen da mit Jesus. Wenn Jesus kommt, werden die auferstehen, steht auch ganz klar da, kann man finden. So, und dann gibt's, das sind die Auferstehung zum Leben. Diese Blöcke, das ist ja vier Ereignisse, die die Bibel als Auferstehung zum Leben definiert. Und dann gibt es noch eine Auferstehung zum Gericht. Das ist dieser schwarze Pfeil mit dem großen Endgericht, wo das sind keine Gläubige, Verstorbene mehr da, das sind nur noch Tote, Ungläubige. Das steht auch ganz oft drin, aber die Jesus nicht gehört hat, nur so ähnlich, die wurden nicht auferweckt. Das steht ganz oft, ganz klar da, man kann das einfach lesen. Und das, was ich da sage, ist nichts, was ich erfunden habe, sondern das kann man aus der Bibel genauso rauslesen. So, jetzt sind wir, glaube ich, so weit durch. Ganz am Ende die Struktur nochmal, ob es da, es passt einfach zusammen, die Puzzleteile kann man einfügen. Was dürft ihr noch selber erforschen? Ganz viel Zeug. Die zwei Tiere haben wir nicht intensiv gemacht, die 24 Älteste, die Hure Babylon zum Beispiel. Hochspannend, was man daraus lesen kann. Die Gerichtskatastrophe im Einzelnen habe ich mich da jetzt nicht so vertieft und auch nicht mitgebracht. Merkt ihr ja, hat der Abend komplett gesprengt. Die Bücher im Himmel, spannendes Thema. Leben, das Buch des Lebens und das Buch der Werke haben wir gerade gesagt, das gibt's. Aber es gibt 10 Bücher im Himmel. Zum Beispiel, wusste das vorher nicht, weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Hochspannend, es gibt im Psalm ein Buch der Tränen. Gott ganz klar hervor, die Tränen, die mir weinet, als gläubige Menschen, als Traurige, sind im Buch verzeichnet und das wird nicht vergessen bei Gott. Und noch 7 andere. Lest es mal nach, hochspannendes Thema. KI hilft, wenn ihr wissen wollt, wie man das findet. Das, was ich vorher gesagt habe, Hölle, die Begriffe zur Hölle, sehr spannend. Lest es alles selber nach, wenn ihr wollt. Die Entwicklungen, die wir im Auge behalten sollten, wo Jesus sagt, achtet auf die Zeichen der Zeit. Europa spielt in der Offenbarung eine Rolle in der Bibel. Stichwort Iim, weiß nicht, ob das jemand was sagt. 7-Cent-Schreiber ist ein Thema für sich, habe ich überhaupt nicht behandelt. Ist eine Botschaft speziell für uns als Gemeinde, für die Gemeindezeit. Die sollten wir beachten, lesen, wissen, hören, was da drin steht. Über die sollte man öfters mal predigen. So, ich kann euch nur empfehlen, zu Goldgräber zu werden. So. Jetzt wäre ich durch. Ich hätte nur eins dabei, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht. Ich habe euch mal irgendwann versprochen, dass ich diese Fragen alle beantworte. Ich hätte sie noch schon durchgecheckt, aber wir können das selber springen. Brauchen wir nicht machen. Ist gut. Wenn noch jemand da was wissen will, was ich nicht beantwortet habe, dann sagt es. Also, ich wäre jetzt durch, bis auf nur 3 Schlusssätze nachher. Naja, stark 1,5 Stunden, so ganz schlimm ist doch gar nicht, oder? 21:07 Uhr, das stimmt, oder? Ihr merkt es, ich sprudel einfach und ich habe so viel weggelassen, das war wieder mein Hauptproblem. Ich hätte, glaube ich, noch 5 Arbeiten machen können. Eigentlich wollte ich jetzt vorsagen, wer noch Fragen hat, würde ich jetzt noch Gelegenheit geben, das zu sagen. Wir können jetzt auch so machen, dass ich noch geschwind am Schluss meine 3 Sätze sage und wer dann gehen will, darf gehen. Will jemand eher gehen? Hand hoch. Christoph. Ah, die brauchen wir noch. 10 Minuten hältst du noch aus. Also, nur kurz fragen oder wir können dann auch in einem kleinen Kreis diskutieren. Sollen wir irgendwas besprechen, was euch noch auf dem Herzen liegt? Falls ich es beantworten kann. Ich sag gar nicht, dass ich alles beantworten kann. Sonst sage ich auch, ich sage es nicht. Ja. Ja, sehr spannende Frage. Wirklich gut. Aber muss eins sagen, wisst ihr, es gab im Alten Testament schon Gläubige. Das hat mit der Gemeinde gar nichts zu tun. Dann, das habe ich am Sonntag gesagt, man kann das so definieren, Israel, das habe ich extra nochmal nachgelesen diese Woche sogar, in der KI, Israel hatte den Auftrag, Zeugnis in dieser Welt zu sein. Gott zu repräsentieren, das steht ganz oft drin, die Welt soll in euch Gott erkennen. So. Und Israel ist zerstreut in das Völkermeer und die Gemeinde hat diese Aufgabe gekriegt. Ihr sollt mein Licht in dieser Welt sein. Gottes Stellvertreter auf Erden. Und die Gemeinde geht weg und Israel übernimmt dieses Zeugnis wieder. Die 144.000 vom Sonntag ist eine der Auslegungen, oder ich finde das eine überzeugende Auslegung, ist der Beginn wieder, dass Israel ihren Messias, Jesus als ihren Messias erkennt und die werden dieses Zeugnis haben. Und dann steht in der Bibel ganz klar, im Zusammenhang mit den 144.000, Kapitel 7, das zweite Teil von Kapitel 7 sind eine unzählbare Schar aus den Nationen, die quasi Jesus anbetet. Es gibt in dieser Zeit ganz, ganz viele Gläubige. Israel wird viele davon gläubig werden. So. Und was ich hochspannend finde noch, diese zweite Hälfte der 7 Jahre, das definiert die Bibel als die Zeit, wo keiner wirken kann, steht da drin. Die ist so schlimm, da wird nichts passieren. Wisst ihr, was Gott macht, um seine Botschaft in diese Welt zu bringen? Steht in einem dieser Einschübe drin, ein Engel am Himmel wird das ewige Evangelium verkündigen. Das Evangelium wird verkündigt und wenn die Menschen das nicht mehr sagen können, dann macht es Gott selber. Das einzige Mal, das ist der einzige Fall in der Bibel, wo ein Engel das Evangelium verkündigt, sonst ist es Aufgabe von uns Menschen, unserem Nachbarn, unsere Geschäftskollegen, unsere Freunde, das Evangelium zu verkündigen. Genau. Also so sehe ich das. Nochmal eine Frage. Sonst treffen wir uns da vorne und wer noch was wissen will, der schwätzen wir einfach drüber, wenn ich es beantworten kann. So, wer möchte, könnte die 3 Präsentationen und ein paar Links zu ein paar Bücher und Audios und so, die bei mir Grundlage waren. Ich habe ein bisschen gegliedert in welche, wo es schnell geht, wo man eine Stunde oder so hört. Und welche, wo es dann noch vertieft, Vorträge, Reuer 18 Mal oder Roshi Libi 40 Vorträge. Wenn er den Scanner nimmt, wenn es geht, sonst genau. Wer es in Papier möchte, ich habe da vorne noch 1-2 Papierexemplare liegen oder sonst genau. Und ihr kommt da auf quasi ein Webverzeichnis und dann könnt ihr das runterladen. Die 3 Präsentationen sind mit dabei drin. Und ganz am Schluss jetzt, dann höre ich auf, wirklich, ich möchte euch nur, das gehört noch zur Literaturempfehlung, das ist ein Auszug aus dem Bibelpanorama, 30 Jahre alt und das war einer der Fälle, wo ich gesagt habe, das hat er mir jetzt so erzählt, mal sehen, ob das alle so sehen, ich mache das Bibelpanorama auf, Entrückung, gleiche Definition. Das sind viele Faltblätter, die quasi die Heilsgeschichte in Bildern darstellt, viel professioneller, wie ich das gemacht habe. So sieht es dann irgendwie aus, die ganze Geschichte. Und das findet ihr in den Literaturempfehlungen, finde ich sehr interessant. Und wenn du das hast, brauchst du eigentlich keine Predigt hören, sondern da stehen immer die Bibelstellen dabei. Die kann man nachlesen. Wo finde ich das, was hier beschrieben ist? Da waren wir, genau. Noch ein paar Anregungen, die ich euch mit nach Hause geben möchte, jetzt als Abschluss von dieser Reihe und dann halte ich mal für eine Weile meinen Mund. Mir ist eine wichtige Woche, was spricht Markus in dein Leben? Was mache ich draus? Was nehme ich heim? Ich würde euch gerne 4 Gedanken mitgeben. Zum einen diese Frage, ist uns das noch bewusst, in welcher genialen Zeit, Gnadenzeit wir leben? Das gab es davor nicht und das wird es danach nicht geben. Mir ist das wieder bewusst geworden, muss ich sagen. Das haben wir alles so selbstverständlich genommen. Das läuft bei uns so mit irgendwie. Das ist was ganz Besonderes. Dieses Geheimnis, wo Gott aufbewahrt hat, damit das uns gilt. Keiner davor hat es erlebt. Für uns ist es gemacht. Ich finde es genial und wollte ich das einfach mitgeben. Wir sind da mit drin. Das ist der Oberhammer. Dann wieder nochmal diese Frage, lebe ich meine Verantwortung und meinen Auftrag, was wir schon hatten. Die Bibel fordert uns ganz klar auf den Auftrag in dieser Welt auch wahrzunehmen. Die Zeit wird ein Ende haben, lesen wir in der Bibel. Und dann ist die Frage, wie viel gute, wie viel sinnlose Sache habe ich gemacht? Lest mal beim Paulus nach, was er sagt zu dem Thema unsere Werke. Der beschreibt den Richterstuhl Christi und sagt, es gibt ein Fundament, das ist unsere Erlösung Jesu. Das wird bei der Prüfung, sagt er, im Feuer. Das Fundament wird bestehen bleiben. Das ist keine Frage, wir sind erlöst und die Frage brauchen wir uns nicht stellen. Jesus hat es für uns gemacht. Das Fundament dieses Bauwerks bleibt stehen. Aber dann ist die Frage, was hast du drauf gebaut? Hast du mit Stroh gebaut und das verbrennt? Dann bist du blöder. Oder hast du mit Gold und Stein und gut gebaut? Dann kriegst du Lob. So beschreibt es der Paulus, was an dieser Stelle passiert. wir haben eine Verantwortung für unser Leben. Was machen wir daraus, wenn wir unsere Zeit einteilen zum Beispiel auch? Die Frage vom letzten Mal nochmal, bin ich ein Erden- oder Himmelsbürger? Wo ist meine wahre Heimat? Die Staatsbürgerschaft, die der Paulus anspricht, ist es mein Bestreben, nahe an Jesus zu sein, ihm Wortsinn auch nachzufolgen? Das ist mir immer wieder Bild. Er geht voraus und ich gehe ihm hinterher. Ich möchte an ihm dran sein, morgen, übermorgen, immer. Bin ich dieser Dullos, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, der bei ihm bleiben will, nie wieder weg? Die Offenbarung sagt, bin ich Erden- oder Himmelsbürger? Offenbarung steht drin, Offenbarung 8 und Vers, Offenbarung 12, weh denen, die auf der Erde wohnen, die Erdenbürger sind. Das wird nicht gut. Aber zu den Himmelsbürgern steht drin, darum freut euch der Himmel und die darin wohnen. Die Himmelsbürger, Hammer, genial, frohe Botschaft in der Offenbarung. Und letzter Punkt, Jesus sitzt auf dem Thron und regiert, hatten wir am Anfang bei der ersten Predigt. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten bei uns noch kommen werden, in welcher Zeit wir sind, vielleicht auch, wann wir Gegenwind kriegen für unsere Meinung und für unsere Haltung. Aber wenn ihr meine Kinder, wenn du an deine Kinder oder Enkel denkst, welche Gedanken kommen da hoch? Die Offenbarung sagt, ja, der See kann rauer werden. Muss man so sehen. Aber sie sagt einfach auch, die Zukunft wird genial, auch für mich und für meine Enkelkinder. Jesus sitzt auf dem Thron, regiert, ihm ist alle Macht gegeben. Jetzt, heute, morgen, in Zukunft. Und er hat eine Zukunft, auf die wir uns riesig freuen dürfen. Danke fürs Zuhören. Jetzt höre ich auf. Oh ja. Genau. Ich würde noch beten zum Schluss und dann schließen wir. Danke, Herr Jesus, dass wir diese Botschaft von dir hören durften und danke, dass sie so groß, so riesig und so frohmachend ist. Und ich lade dich jetzt einfach ein, zu uns zu sprechen, uns da anzusprechen, was nötig ist, uns die Freude ins Herz zu schenken, uns die Aufmerksamkeit ins Herz zu schenken, die wir brauchen, um auf deinem Weg auch zu sein. Segne jeden von uns jetzt an dieser Woche voll und geh du mit uns. Wir legen uns ganz in deine Hand und ehre dich mit allem, was wir tun. Danke dafür. Amen. Eine gute Nacht wünsche ich euch und gute Woche voll.